Zero. So, jetzt starten. Wir starten nochmal. Wir starten nochmal. Ja, wir sind da. Wir sind angeblich live. Hört ihr mich?
Ja. Und auch gut.
Ja.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt, bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Sehr gut. Herzlich willkommen zu Alarmstufe Beige, was auch immer wir heute besprechen. Es wird wild, weil der Paul hat uns eine Hausaufgabe geschickt, die
die weihnachtlich
eher,
ist.
Ich würde sagen, oder sagen kennt mal, ihr Norma-Prospekte?
Norma-Prospekte, natürlich kenne ich Norma-Prospekte.
Ja, die schreien einen immer Sonntag. So an. Die schreien einen immer so an und das Video hat mich auch so angeschrien. Außerdem musste ich mir das Mikrofon in den Bart klemmen, weil ich sitze nicht im Studio, ich sitze in der Küche. Und ich darf mich hier irgendwie nicht bewegen, weil ich glaube, mein Funkmikrofonempfänger hat einen Wackelkontakt in Verbindung mit dieser ganzen... Also hier sieht's wild aus auf dem Tisch. Ich habe hier ganz viele Kabel um mich rumliegen und eins im Bart. Also herzlich willkommen zur Alarmstufe B. Wenn ihr das jetzt sehen wollt, dann müsst ihr auf YouTube sein. So.
Sagenhaft.
Haben wir einen Jingle?
Hallo, Paul. Hallo. Nein, wir haben jetzt keinen Jingle, weil ich sitze nicht im Studio.
Müssen wir uns reindenken.
Den denken wir uns jetzt einfach rein, ja.
Ja.
Aber wir singen ihn einfach.
Ist auf jeden Fall eine experimentelle Folge. Wir probieren tatsächlich die Aufnahme live zu übertragen. Ohne Netz und doppelten Boden.
Ja.
Und mal gucken, genau, wie so gut es funktioniert, ja.
Das hat sich der Conny passend zur Jubiläumsfolge überlegt. Stimmt's? Wir haben Jubiläum.
Ja.
Haben wir eine Jubiläums?
Nee, wir müssen eigentlich nicht. Wir müssen Jubiläum? Die Melodie singen von Close Encounters of the Third Kind. Wie geht die gleich wieder? Komm schon.
Nee.
Das ist Kamina Burana.
Kamina Burana.
Die können wir aussehen.
Okay. Also dann. Wir haben uns jetzt quasi unser Intro gedacht. So. Können wir dann hinterher noch.
Aber wir haben Jubiläum. Conny, komm, es ist Weihnachten, es ist der 2. Advent, glaube ich, und es ist die 50. Folge, kann es sein? Also die, ohne die X-Folgen mitgezählt.
Da bin ich jetzt mittlerweile tatsächlich aus der Zählung raus, aber es kann durchaus sein. Warte mal.
Das müsste man quasi eigentlich feiern. Kann man da nicht irgendeiner so in den Bildschirm so ein paar Luftballons rein und rausfliegen lassen und so eine Bombe platzen lassen?
Nein, das kann man jetzt, das kann man in der Post-Production machen. Jetzt können wir es leider nicht.
Kann jemand Party-Alarm anmachen?
Gar nicht. Oh Gott. So. Ich traue mich ja noch nicht mal, hier den Tisch überhaupt zu berühren.
Es ist tatsächlich
ohne,
die 50.
Ohne, dass mein im Bart eingeklemmt ist. Echt?
Ja.
Ja.
Echt, Leute, ey, darauf trinke ich doch einen Schluck aus meiner Soda-Stream-Flasche.
Oder aus dem Alien Getränk.
Ich sage ja zu deutschem Wasser, ja.
Das hier ist tatsächlich mit dem letzten Pfiff aus der Kartusche. schmeckt, wie als wenn es 4 Wochen auf dem Bettkasten gestanden hat und du nachts so einen Brand hattest und denkst, okay, es wird schon nichts passieren. Genau so schmeckt es.
Du musst einfach trinken und darfst nicht dran riechen.
Und wirft Luftballons.
Sehr gut.
Sowieso.
Das hat wirklich funktioniert. Also wir sind jetzt tatsächlich live auf YouTube. Krass. Sehr gut.
Auf YouTube und im Discord. Also auch. Die können hier bei uns, im Discord gab es einen Link in dieses Studio und da konnten die Leute das quasi.
Ah, sehr gut, alles klar.
Genau.
Dann mal Gruß an die Community.
Bei YouTube geht's nochmal auch schon 3 Leute, nachdem ich es auf öffentlich gestellt habe. Und nicht wundern, der dicke Mann hat das Mikrofon hier im Bart klemmen.
Das ist keine
aus
Nudel.
Gründen.
Es ist kein Sabberfaden. Es ist das Mikrofon.
Ja, was haben wir denn heute alles vor, Conny?
Splendid, mein. Ja, ich habe ein paar News dabei und damit würde ich jetzt auch anfangen direkt. Mhm. Jetzt denken wir uns den News-Jingle. Es geht. Ihr seid echt knallköpf. Es geht um David Grush, der frühere, wir erinnern uns, hochrangige US-Geheimdienstler und UFO-Whistleblower. Der hat jetzt ein aktuelles Interview gegeben und neue Informationen preisgegeben. Zuvor hat er nämlich behauptet, dass die USA seit 80 Jahren ein geheimes UFO-Bergungs-, Untersuchungs- und Rückentwicklungsprogramm betreiben, das außerhalb der Kontrolle des US-Kongresses liegt. So, dabei seien zahlreiche Fluggeräte und Insassen nichtmenschlicher Herkunft geborgen worden, so sagt er. Allerdings stammten seine Informationen bisher nicht aus erster Hand. Nun erklärt er aber, dass er doch direkte Einsichten in diese Programme hatte, über die er bisher aus Geheimhaltungsgründen nicht sprechen konnte. In einem Interview mit Elisabeth Vargas auf News Nation kritisierte Grush die finale Version des US-Verteidigungshaushaltsgesetzes, das die UAP-Enthüllungsgesetz nämlich umfasst. Dieses Gesetz soll den Umgang mit noch nicht veröffentlichten US-UFO-Akten nämlich regeln. Und er bezeichnete die finale Gesetzfassung als eines der größten legislativen Versagen der Geschichte der USA, da sie die Türen für Geheimhaltung offen lässt und ursprünglich starken parteiübergreifenden Entwurf den halt abschwächt. Er betonte übrigens auch, bin gleich fertig, Mischa, er betonte auch, dass es erfolgreiche Beispiele für präsidiale Gremien gibt, die ohne unbeabsichtigte Enthüllung von Staatsgeheimnissen arbeiten können. Und er argumentierte, dass solche Gremien in einer kontrollierten Veröffentlichung von Informationen führen können, die freigegeben werden dürfen. Finde ich ja super interessant.
Also ich finde es interessant, dass ihm jetzt nochmal eingefallen ist, dass er doch ja wirklich live dabei war und nicht nur aus zweiter Hand Sachen weitererzählen, sondern jetzt, wo man quasi die Sache so ein bisschen hinterfragt hat, dann ist ihm eingefallen, ach ja, also eigentlich war ich ja doch dabei. Aber das konnte ich bisher nicht sagen, weil es war geheim.
Ja,
das und alles andere, was er ausgeplaudert hat, war anscheinend nicht so geheim. Also das wäre jetzt nochmal geheim. Und das kann er erst in Stufe 2 verraten. Ich bin mal gespannt, was ihm dann nächsten Monat so einfällt. Vielleicht hat er noch so ein...
Das Problem ist ja, was die immer irgendwie, warum sie diese stufenweise Geheimerei da auf diesen verschiedenen Geheimleveln ein bisschen erzählen, ist angeblich das Argument, das sagen, die sagen halt, er verliert eigentlich seine rechtliche Grundlage, weil er hat ja aktuell noch das Verbot, alles zu erzählen. So, es kommt da so ein Whistleblower, er erzählt, dass er was weiß.
Aber das, was er bisher erzählt hat, das durfte er erzählen, oder wie?
Naja, hat dann immer so ein bisschen so die Kurve gerade so gekratzt, indem er sagt, naja, da war was, aber er kann doch nicht erzählen, was da so war. Ne? So, und jetzt,
ich denke mal, wenn du schon whistleblowst, dann kannst du ja auch gleich alles raushauen, oder?
Ja, also das, ich sag ja, das ist so ein bisschen die Argumentationsgrundlage, auf der immer wieder gesagt wird, hey, wir brauchen erst diese rechtliche Grundlage, bei der dann auch noch zusätzlich die Erlaubnis entsteht, dass mehrere Whistleblower halt auch kommen können, weil es stehen ja anscheinend mehrere, also erzählt immer von 30 bis 50.
Also wenn ein Whistleblower Leute, die Erlaubnis halt so hätte, wäre es kein Whistleblower.
Nein,
also der Gag am Whistleblowen ist ja, dass du entgegen deine eigentliche Verpflichtung dann doch mit irgendwas rausrückst.
Er ist halt der Sprecher von noch 30 bis 50 Leute, die hinten dran stehen, die gerne, ohne gekündigt zu werden, was sagen würden.
Mhm. Okay.
Er riskiert ein gewisses Level, also er ist mit Sicherheit jetzt schon im illegalen Bereich und sagt halt, ihr müsst dieses Gesetz durchbringen, dass wir jetzt legal was sagen dürfen, weil wir haben eigentlich alle unterschrieben, dass wir die Klappe halten, aber es ist sinnvoll, dass wir jetzt darüber erzählen. So, natürlich ist die Gefahr, dass wieder nur er in den Knast kommt, so, und die anderen 49 halten dann für immer die Klappe. So, und das ist so ein bisschen das Gerangel.
Der kommt nicht in den Knast. Okay. Der kommt nicht in den Knast, der ist viel zu prominent.
Meinst du?
Und wenn nächsten Monat, ja klar, das und wenn nächsten in Monat Bubble, irgendwie Avi Löb, wenn nächsten Monat Avi Löb noch ein Buch schreibt, dann ist er dabei, ist er
Co-Autor, dem kommen wir später.
Auf Lesereise, alles gut.
Zu dem kommen wir später noch, ja.
Hat er ein Buch geschrieben? Hat er wieder ein Buch geschrieben?
Nee, er hat kein Buch geschrieben. Ach, du lieber Gott. Nee, aber er war mal tauchen.
Oh, er hat einen Film gemacht.
Nee,
ach so.
Er war tauchen.
Hat er eine Postkarte geschrieben.
Aber es ist auch ein Projekt, das noch finanziert werden möchte. Steht da schon auch noch mit dran. Aber da kommen wir dann später dazu.
Ja.
Was hast du noch für News von uns?
Also, was habe ich noch? In einem Artikel der britischen Zeitung Daily Mail, da werden Insider-Informationen über ein geheimes CIA-Büro namens Office of Global Access zitiert. Mhm. Und das Büro, jetzt schnallt euch alle an, das Büro soll seit seiner Gründung im Jahre 2003 eine Schlüsselrolle bei der Bergung von außerirdischen Raumschiffen weltweit gespielt haben. Es wird hier nämlich behauptet, dass die US-Regierung insgesamt 9 solcher nichtmenschlicher Raumschiffe geborgen hat, wobei davon 2 vollständig intakt waren. Also da steckte noch der Schlüssel drin, es war noch ein bisschen Restdiesel drin und ging. Das war auch trocken, man konnte also quasi direkt starten, es musste nicht erst getrocknet werden. Die CIA, die CIA soll über ein System verfügen, so schreiben die hier, das UFOs selbst im Tarnmodus erkennen kann und nutzt weltweit aktive Spezialeinheiten bestehend aus US Seals und Delta Forces für die Bergung dieser Raumschiffe. Oftmals werden die geborgenen Materialien an private Firmen weitergereicht. Hm, wer kann das wohl sein? Skunk, Skunk, Boeing, Skunk.
Ja, Lockheed.
Die dann versuchen, diese zu untersuchen und nutzbar zu machen. Es wird aber auch behauptet, es ist alles Behauptung, ne, dass die Verantwortlichen für dieses Programm bereits in geheimen Kammern des US-Kongresses ausgesagt und die Existenz der Programme bestätigt haben. Allerdings hat hier ein CIA-Sprecher lediglich die Bergung von fremdem Material bestätigt. Das kann natürlich auch sein, wenn irgendwie der Nachbar was weggeschmissen hat, das ist ja auch nicht dein Material, ne? Also man weiß es ja nicht. Und er hat halt nicht genannt, um was es da wirklich geht, ob es außerirdisch ist, ob es technologisch ist. Genau, und die habe ich auch gedacht. Es wurde hervorgehoben, dass es sich viel mehr um Materialien wie nukleare Stoffe handeln könnte. Mhm. Die sogenannten NAS-Teams der CIA hätten bisher kein Material gefunden, das mit UAP in Verbindung steht. Das ist schon mal ziemlich krass. Also unabhängig davon, dass wir hier gerade ein bisschen Quatsch machen, war das schon ziemlich krass.
Ja.
Aber nicht so krass wie meine Hausaufgabe.
Nee, die war einfach nur wild.
Naja, es ist jetzt halt wieder so eine Behauptung, die wieder so schwer belegt wird. Ne? Also es ist schon...
Ja. Ja, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es müsste halt jetzt endlich mal was an den Beamer geschossen werden und mal.
Es müsste mal was handfest.
Es müsste halt einfach mal einer.
Behauptungen haben wir mittlerweile viel, ja.
Müsste einfach mal einer hinlaufen, halt so auf der Bühne, ne? Ja. Mit 3 Brüsten und 7 Fingern. Das wäre einfach dann spektakulär. Ja, aber es muss halt wahrscheinlich einfach auf der rechtlichen Basis erst eine Sache nach der anderen abgeschlossen werden, damit es am Ende des Tages mal eine saubere Geschichte wird. Also so scheint es halt nötig, vonnöten zu sein. Ne?
Ich denke mal halt immer, dass so ein Whistleblower nicht auch irgendwas Handfestes auch mit rausschmuggeln kann, außer Storys. So. Aber ich meine, gut, das wird natürlich vielleicht schwer, aus so Militärding da irgendwie Technologie oder Material zu entwenden.
Also ich glaube
aber
zum Beispiel,
immer so mehr als so ein paar gute Storys haben die leider alle nicht im Gepäck.
So ein Crush ist, glaube ich, ein bisschen anders von der Idee her jetzt wie so ein Bob Lazar. Also Bob Lazar, die Story kennen wir ja alle, ne? Der hat dann erst irgendwie, wollte er das in die Öffentlichkeit, dann hat er Schiss bekommen und dann hat es dann doch irgendwie der Kollege rausgehauen in die News. Und dann war es ihm das alles so unanweg. Das war alles so ein bisschen planlos. Ich glaube, so ein Crush, der ist nicht so planlos. Ich glaube nicht, dass der irgendwie so Angst bekommen hat, jetzt wird das alles. Ich glaube, dass da eine Form von Organisation, von Team, schrittweise Abarbeitung von gewissen Steps vor dem Kongress in Planung ist. Da stehen schon die nächsten 10 Schritte bereit, da stehen schon die nächsten 50 Leute hinten dran, da stehen schon die ersten Gerichtsverhandlungen.
Also meinst du, er hat einen langfristigen Plan?
Ich glaube, oder das, was da hinten dran steht, hat mit Sicherheit einen langfristigen Plan. Und beim Bob Lazar war das ja alles so ein bisschen so durcheinander, ne? So ein bisschen immer so chaotisch und so ein Wirrwarr. Also,
ja, das war ja auch der erste, ne? So ein bisschen, oder der erste größere, der
da. Ich finde, da ist
ein Unterschied. Da wusste man noch nicht so genau.
Ja,
da war ja auch, da gab es ja auch noch kein Whistleblowing an sich, sondern, ne? Ich meine, heutzutage bist du ja quasi als Whistleblower, also es ist ja jemand, der wirklich, sagen wir mal, illegale Aktivitäten irgendwo aufzeigt, ne? Obwohl das in seinem Befugnisbereich vielleicht passiert und man versucht es zu vertuschen und du hast halt, du sagst, das Interesse der Öffentlichkeit an den Sachen, die da laufen, ist höher als meine Verpflichtung meinem Arbeitgeber oder halt dem Staat gegenüber, sondern du sagst, es ist moralisch wichtiger, dass diese Information nach außen kommt. Also verstoße ich jetzt gegen meine Auflagen, die ich habe, ganz bewusst, um diese Information an die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist ja so dieses typische Whistleblowing. Gibt es jetzt übrigens auch ein Gesetz, ab diesem Dezember müssen auch deutsche Firmen einen Ansprechpartner für sogenannte Whistleblower haben, wo sich in der Firma quasi anonym jemand melden kann und kann sagen, hier, ich habe folgende Vorgänge beobachtet und das möchte ich jetzt hiermit anonym verpetzen. Quasi, ne? So in der Art.
Hier, ich möchte gerne mal petzen. Hallo, ja. Grüßi.
Der eine, der nimmt immer Klopapier mit nach Hause, ja. Und der sticht seine Raucherpausen nicht ab. Nee, für sowas nicht. Also da geht es ja dann schon wirklich darum, dass du, keine Ahnung, geschäftliche Beziehungen zu jemandem
unterhältst, dich mal jemanden,
der vielleicht in einem Embargo ist.
Kann dich mal jemanden.
Was? So ein
der bei der Dienststelle Klopapier mitgenommen hat. Einseitiges, einlagiges.
Oh Gott. Ja, wer im öffentlichen Dienst Klopapier klaut, ja, der hat es wirklich nötig, ja.
Ich steche mich auch nicht aus. So, also das also ich jetzt hier, um
also wie gesagt,
eine
es bleibt spannend.
Kippe zu genießen.
Und Grush zielt ja darauf ab, dass er quasi irgendwann mit seinen Leuten, die anscheinend hinter ihm stehen, es so weit bringt, dass die legal ihre Storys erzählen können. Aber es ist, wie es ist, es bleiben einfach erstmal Storys, ne? Also wäre natürlich schön, wenn da, ne, da vielleicht doch irgendwann mal so der Jochen vom Mars mit vor die Kamera gezogen wird. Oder so.
Ja, also mit das rausziehen. Ist natürlich so eine Sache.
Ja.
Aber es geht weiter in unserer News-Section, weil es gibt etwas, ja, ist jetzt blöd für alle, die sich ein Ticket kaufen wollten, aber Richard Branson hat entschieden, kein weiteres Geld in sein Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic zu investieren.
Genau.
Denn er meint, das Unternehmen hat nach der Covid-Pandemie nicht genügend, noch genügend eigene Mittel und soll mal selber gucken, wo es lang geht, so sage ich das jetzt mal. Analysten weisen allerdings darauf hin, dass Virgin Galactic aus den Erfahrungen mit dem Orbit gelernt hat und nicht bereit ist, sein gesamtes Geld für verlustbringende Flüge auszugeben. Und das ist schon krass. Die Virgin Group lebt nämlich noch mit einem Anteil von 7,7% der größte Anteilseigner. Und jetzt kommt's, die Aktie stürzte ab um fast 45%.
Ja, wer hätte es gedacht, ne? Wenn du sagst, ja, wir machen nichts mehr. Also, man kennt es ja vielleicht.
2026 sollen da auf jeden Fall die Flieger in Betrieb genommen werden.
Genau.
Ich weiß gar nicht, was da irgendwie so ein Ticket kostet. Und die zweite Frage, die ich in den Raum stelle. Das geht ja fast. Und dann zweite Frage, die ich hier in den Raum und in den Chat da draußen stelle. Würdet ihr ins Weltall fliegen mit so einer, ja, mit so einer Corporation? Also würdet ihr einfach mal hochfliegen und dann wieder runter?
Also Bock hätte ich schon, Geld hätte ich nicht. Und es ist natürlich, also sagen wir mal, es ist schon, war trotzdem noch risky, ne? Also ich glaube, sie haben jetzt 5 oder 6 Flüge, hat Virgin Galactic jetzt absolviert. $450.000 kostet ein Ticket, also fast eine $500.000. Und es hat aber noch nicht gereicht, Virgin Galactic in die schwarzen Zahlen zu bringen. Richard Branson, wer den kennt, sieht so ein bisschen aus wie der Otto Mull-Typ von Höhle der Löwen. Dieser Virgin-Typ, ne? Also Virgin kennt man vielleicht auch von irgendwelchen Plattenlabels. Früher Virgin hatte mal eine sehr geile Cola eine Zeit lang. Gibt es leider auch nicht mehr. Die war sehr geil.
Die hatten auch mal einen geilen Plattenladen am Times Square. Richtig geilen Plattenladen.
Die hatten auch zum Beispiel früher mal die Westwood Studios aufgekauft, die Command & Conquer entwickelt haben. Und Virgin hat es gepublished. Also Virgin hat schon wirklich überall so seine Finger mit im Spiel. Beziehungsweise Richard Branson, der, wie gesagt, der Eigentümer von Virgin. Und der hatte damals vor ein paar Jahren eben mehrere Companies gegründet, unter anderem Virgin Galactic und Virgin One. Virgin One hatten wir ja vor ein paar Folgen auch mal in den News, ist mittlerweile auch insolvent. Virgin One war eher, ich sag mal so, der Weltraumflug so fürs Grobe. Ne? So, das ist so
das hat sich aber
LKW.
Dann doch Markus Söder gesichert. Ne?
Ja, der macht das jetzt in Zukunft weiter. Genau.
Mit Bavaria One.
Mit der Bavaria
aus
One.
Aus Oberpfaffenhofen.
Ja. Genau, ja. Das, wenn du aber, das ist quasi, sobald du genderst, schießt er dich zum Mars. Ne? Das ist quasi das Ziel von Markus
kostenlos,
Söder.
Kostenlos.
Ja, jeden gendernden Menschen aus Bayern rauszuschießen. Aber prinzipiell.
Dr. Markus Söder, so viel Zeit,
so viel
muss,
Zeit
sein.
Muss sein. Leberkäse weg, Markus Söder. Ja. Aber, also wie gesagt, Virgin One war eher so das Transportunternehmen, ne, so die Spedition. Da ging es eher darum, Nutzlast, wie jetzt irgendwie Satelliten oder sonst irgendwas ins Weltraum zu befördern. Und Virgin Galactic war die Firma, die sich auf Personenflüge ins Weltall spezialisiert hat. Da ist natürlich ist auch
quasi
die
wie
Frage,
Lufthansa und Lufthansa Cargo.
So in der Art, genau. So kann man sich es, glaube ich, vorstellen. Und Virgin One war vor ein paar Monaten schon insolvent. Dann hat er auch die Kohle rausgezogen. Und die sind jetzt, glaube ich, auch zum Großteil, die Assets sind schon versteigert. Die Insolvenzmasse ist quasi schon zusammengekratzt. Da geht nichts mehr. So wie ich es jetzt zumindest verstanden habe, ist jetzt Virgin Galactic, also die Personentransportfirma, die hat jetzt noch eine Hoffnung, und zwar bauen die irgendwie so einen neuen Orbiter, wo noch mehr Leute reinpassen. Es wird, glaube ich, noch einen Flug geben im Januar erstmal, der ist schon bezahlt, und danach bleiben erstmal die Maschinen am Boden, und man hofft dann irgendwie, dass ich, weiß ich nicht, mit dem neuen Orbiter da ein neues Geschäftsfeld eröffnet, denke ich mal. Also, man überlegt, ich weiß nicht, wie viele
quasi
Leute...
Quasi der neue A380.
Ja, vielleicht sowas in der Art, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute immer mitfliegen konnten. Ich glaube, 9 pro Flug.
Weiß es nicht.
Aber selbst bei der halben
Gab's
Million pro Ticket...
Gab es da auch Bordservice?
Ich weiß nicht. Weißt du, die gehen dann, die schieben dann so einen Saftwagen da durch, und du kannst ja dann in der Sky Mall überteuerte Kopfhörer kaufen.
Nee, eben nicht. Eben, da müsste es ja total billig sein, weil da bist du ja komplett raus aus komplett allen steuerlichen Zonen. Wenn du im Orbit bist, dann kannst du da oben ja eigentlich einen Reibach machen.
Ja, noch besser als auf in der, ich wollte gerade sagen, in der galaktischen, auf internationalem Gewässer, weniger kann es ja nicht sein, oder? Weniger als keine Steuern kann ja nicht noch günstiger sein.
Kriegst du noch was raus wahrscheinlich irgendwo aus dem Saturngürtel. Also der Chat sagt auf jeden Fall, die Mehrheit hier irgendwie, die paar Leute, die dabei sind, die schreiben, ja, ich würde fliegen. Ich würde nicht fliegen, ich hätte Schiss.
Ja, also wie gesagt, es ist so, also Bock hätte ich auf jeden Fall mal schon, aber seitdem auch die Sache damals mit diesem Titanic-U-Boot nie so gut ausgegangen ist, weiß ich nicht.
Ja, aber das ist ja eine ganz andere Hausnummer, da würde ich ja überhaupt nicht einsteigen. In so ein Stell dir mal vor, ich würde sagen, Micha, ja? ich habe hier ein bisschen aus Blech und Carbonfaser aus meinem alten Corsa, habe ich ein U-Boot gebaut. Ich habe noch ein bisschen Gaffer-Tape drumherum gemacht. Ja? Und ich habe hier so einen lustigen, alten, ausrangierten PlayStation-Controller. Damit könnten wir theoretisch tauchen. Ich hätte damit jetzt mal Bock, nicht hier am Mainparksee, sondern schon eher so am San Marianengraben irgendwo. Ja. Kämst du mit? Weil du hast ja bestimmt nautische Erfahrung.
Ja.
So ungefähr ist es doch. Ist da kompletter Quatsch? Da würde ich im Leben nicht würde ich
also
da einsteigen.
Also es würde mich mal wirklich interessieren.
Also weder in ein Raumschiff. Paul, du natürlich. Ne? Also du bist
nee, ich warte, bis die UFOs raus sind.
Paul vertraut nur Alien-Technologie. So diesen, aber da würde mich tatsächlich mal technisch interessieren von irgendeinem Ingenieur, ob der mir das mal sagen kann, wo die Belastung fürs Material tatsächlich höher ist. Weil wie schon gesagt, wenn du jetzt im Weltraum bist, dann hast du außenrum ein Vakuum, musst du lediglich deine eine Atmosphäre Druck in deinem Raumschiff behalten, damit die Leute dann nie ersticken. Wenn du jetzt unter Wasser bist, da hast du ja alle 10 Meter ein Bar, wenn du jetzt, sagen wir mal, wie tief liegt die Titanic, keine Ahnung, 500 Meter, ist eine 50 Bar. Oder wenn du wirklich einen Marianengraben runter willst, der irgendwie 11 Kilometer tief ist, dann hast du irgendwie knapp,
Ganz kurz, Micha. Ja. Micha, ganz kurz, der Livestream auf YouTube, der sieht jetzt gleich einen Werbespot, das wird mir als Hinweis eingezeigt. Oh. Wir sind in einer Minute wieder da.
Alles klar.
Nee, aber du kannst weitermachen, das wird ja dann unterbrochen. Und
wird das dann nachgesendet, ja, aber dann sind wir ja nicht mehr live, dann haben wir ja eine Minute Versatz.
Ja, haben wir sowieso bei YouTube, wir sind da nicht live. Also wir sind schon live, aber wir
also,
haben eine
live versetzt. Drin. Ja. Ist das so die Janet Jackson Nippel-Enthüllungsgedenk-Minute, dass da irgendjemand noch einen roten Knopf drücken kann, wenn es
zu hart wird?
10 Sekunden
bis zur Werbung bei YouTube.
Okay.
10 Sekunden bis zur Werbung, wir sind gleich wieder für euch da. Bim, 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 mein UFO.
Guck mal, was mein Kopf reflektiert hier.
Ja, aber kannst weitermachen.
Also, wie gesagt, mich würde interessieren, wo tatsächlich die Belastung fürs Material höher ist. Wo muss ich mehr Angst haben, zerquetscht zu werden oder zu implodieren oder zu explodieren? Wäre mal interessant. Aber
wenn ich es gebaut habe, auf jeden Fall.
Also, wenn sag mal, diese ganzen Weltraumkleider auf, sagen wir mal, einem technischen Stand sind, wie jetzt Flugzeuge, dass du sagst, okay, da stürzt eigentlich heutzutage eigentlich nichts mehr ab. Dann würde ich das, glaube ich, schon mal machen. Aber im Moment, glaube ich, ist es wirklich noch so, also muss schon eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen. Ich glaube, das ist trotzdem noch eine...
Ja,
sowohl
auf gar keinen Fall, für kein Geld der Welt kriegst du mich in so ein Ding rein.
Das hängt vom
der Stenger ja, und der will ja auch unbedingt. Nein, der Stenger will ja auch unbedingt mal irgendwie ins Weltall fliegen. Ich nicht. Ich hätte viel zu viel Schiss. Ich glaube, das ist auch das Trauma aus den 80ern mit Major Tom und so, völlig losgelöst von der Erde. Ist ja auch, wenn ich das höre, kriege ich ja sofort Beklemmungen. Das kann ich überhaupt nicht ertragen.
Es ist halt sehr traurige Song Angst, ne? Es ist wirklich
immer ja, die größte Angst.
Ja.
Meine größte Angst neben Ertrinken, Verbrennen und Ersticken ist völlig alleine im Weltall ohne Schutz.
Ja, du erstickst dann halt wahrscheinlich irgendwann, ne? Also.
Ja, das ist ja genauso scheiße. Du kannst mit keinem teilen, was du da Geiles siehst.
Ja. Aber vielleicht siehst du dann was als Einziger und hast dann noch kurz bevor du gehen musst, hast du dann die Erleuchtung und weißt Bescheid und kannst dann zufrieden gehen oder kannst dich einfach dann.
Das ist gelesen,
super.
Dem
würde ich jetzt aber. Mit,
Du bist nicht alleine,
würde ich
wenn du
jetzt
da
aber
draußen bist.
Ja, die hole ich schon wieder rein. Das ist so, die haben doch letzte Nacht wieder so ein super teures Werkzeug aus Versehen verloren, weil sie irgendwo an der ISS
das Ding ist aber, wenn
haben
ich
und es war nie angebändelt.
Würde ich aber doch, Micha, wärst du dabei jetzt, ja? Wir beide wären jetzt in diesem Raumschiff und hätten jetzt komplett die Orientierung
das
verloren
super.
Und fliegen irgendwie in die falsche Richtung.
Wir zu zweit nebeneinander
ja, und ich
sag, ganz
ey, guck mal. Ja, und dann sag ich aber irgendwann, ey, siehst du das auch? Und dann sagst du, ja, nee, das ist jetzt so, dein Sauerstoffgehalt ist schon weniger als meiner, du halluzinierst jetzt schon.
Ja, kann natürlich auch sein.
So würde das Ganze noch laufen. Ja,
wenn dann vielleicht
nee,
auch so
danke,
eine Art
schönen Dank, da bleibe ich.
Tiefen Rausch kriegt oder so, wenn der Druck dann abfällt. Oder
dann
so,
gehe ich lieber wandern und das finde ich schon schlimm. Dann gehe ich lieber 2 Stunden wandern, als
okay,
dass
das
ich das
schon was
mache.
Heißen, ja. Nee, also ich meine, ich hätte schon Bock. Schwerelosigkeit würde ich wirklich mal super gerne erleben. Das ist schon, na, also ich muss schon sagen, ich schnorchel und tauche ja auch sehr gerne und da hast du ja auch schon so ein gewisses Gefühl, ne, der Schwerelosigkeit, du kannst dich relativ schnell gleiten, bewegen, das ist schon super angenehm, das könnte ich stundenlang machen. Ich glaube, so echte
ja.
Schwerelosigkeit.
Jetzt muss ich dich, ja. Weil du gerade schnorcheln sagst, komm, jetzt erzähl, ja. Du warst bei den Pyramiden. Sag einfach 3 Sätze da dazu. Du warst
ich
doch im Urlaub.
Ich war in Mexiko, ja. Ich war in Chichen Itza, also unter anderem. Ich habe mehrere Maya-Pyramiden bestiegen. Ich habe eine, bin ich durfte mir ganz hochsteigen. So habe ich mich extra oben hingestellt. Habe tatsächlich mal eine Minute die Augen zugemacht. Habe mich mal entspannt mal durchgeatmet. Habe mal geguckt, ob vielleicht auch was ankommt. Ne? Jetzt mal ganz im Ernst, wirklich einfach mal
ja,
eine Minute lang mit zu den Augen konzentriert. Aber ich habe kein Signal empfangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben uns auch Chichen Itza angeguckt, Il Castillo quasi, dieser große, ganz bekannte Maya-Tempel, ne, der natürlich auch von der Bauart auch diesen Maya-Kalender widerspiegelt, ganz zufällig. Und das ist ein Viereck und in
ist
jeder Ecke 90 Grad.
Guck, gibst du, es ist schon faszinierend, oder?
Ja, also es ist tatsächlich insofern faszinierend auch, wie es gebaut ist, also die sich da was dabei gedacht haben und so weiter. Ich muss sagen, ich war ja tatsächlich schon mal vor 5 Jahren und habe auch damals natürlich schon diese ganz bekannten Reliefs fotografiert. Der eine, der aussieht wie ein Indianer, der eine, der aussieht wie ein Römer und so. Und der eine, der aussieht wie so ein Astronaut. Also es ist schon interessant, ne? Aber naja,
und dann kam
man braucht ein bisschen Fantasie, um das so ein bisschen wegkam. Tim Bensko,
wie ein Astronaut.
Ja,
vergiss es.
Also ist aber trotzdem, ist auf jeden Fall interessant. Also die
wenn
haben sich auch viel mit Astrologie auseinandergesetzt und so, wie stehen die Sternbilder und so. Da ist natürlich auch viel ausgerichtet worden und so. Das will ich ja gar nicht bezweifeln. Die hat aber halt auch sonst nichts zu tun. Du hast kein Fernsehen den ganzen Abend, ne? Da kannst du wirklich schon mal gucken, wo geht heute Abend die Sonne auf, wo ist wieder dieses... Du sitzt ja, sagen wir mal, so ein Maya... Der sitzt ja auch relativ viel rum und guckt in den Himmel, weil so viel gibt es ja da auch nichts zu tun. Ne? Also du hast kein Fernsehen und so, ist ja nicht vielleicht jeden Abend irgendeine Opferung, wo du hin kannst. Und dann, ne? Aber es ist tatsächlich, es ist wirklich beeindruckend. Und Mexiko, grandioses Land, super cool, echt mega tolle Leute, lässt sich sehr gut bereisen.
Es ist
wir waren
nicht
auch
jeden Abend eine Opferung, ich glaube es.
Ja, das
gerade voll zerrissen, was wir.
Also ich meine, die hatten ja damals auch so dieses Pelotenspiel da, wo die auch Pelota oder wie das heißt,
ich fass es.
Wo die diese Bälle durch diese kleinen Ringe so durchschnicken mussten mit ihrer Hüfte. Und da war ja auch so, dass der Sieger dann in Ehre geköpft wurde. Also hast du dir vorher überlegt, wie gut spiele ich heute? Ne, aber das war ja auch nie, ist ja nie jeden Tag Samstag.
Glaube ich nicht.
Wie gesagt, aber die haben sich da schon viel dabei gedacht. Das muss man schon sagen.
Jetzt mal ernsthaft, okay. sowas gab's?
Was?
Ich glaube es nicht. Also ich glaube, es gab schon echt.
Sowas gab's?
Mit Menschen Spiel? Wird schon viel Bullshit betrieben, aber ich weiß jetzt nicht, ob
also das hat uns zumindest der Heime so erzählt.
Und hat er auch erzählt, wo sie hin sind? Wo sie hingeflüchtet sind?
Wo die Mayas hingeflüchtet sind. Yeah. Ja, die sind gar nicht so weit geflüchtet. Die wurden dann irgendwann von den Spaniern quasi ohne viel Einstimmung, wie sagt man da, missioniert von der katholischen Kirche. Ja. Die haben da relativ krass da unten, sagen wir mal, ihren Glauben auf Nummer 1 in den Charts gebracht. Mit so ein bisschen Nachdruck. Wir haben auch in einem Kloster geschlafen. La Mission de la Fray Diego, wo wir dann auch geguckt haben, wer ist denn dieser Fray Diego, was hat er denn gemacht? Ne? Weil er natürlich überall so ein bisschen abgefeilt wird, aber was der gemacht hat, ist quasi mit der spanischen Inquisition da unten einmarschiert, hat alle lokalen Bräuche und so weitestgehend abmetzeln lassen und hat den christlichen Glauben versucht, über das Land auszurollen. Also Ansichtssache, wie cool er jetzt wirklich war. Aber das war ja dann quasi so das Ende dieser Zivilisation. Aber es war auf jeden Fall eine Hochkultur, weil wenn du dir mal Mexiko anguckst, auch wie weitläufig das ist ja auch wesentlich größer als Deutschland flächentechnisch. Und die haben auch wirklich ja das komplett durchzogen, hatten ja auch nachweislich mit den Inkas von weiter im Süden und so weiter Kontakt. Und es sind auch wirklich große Wege. Also das war schon ein wirklich krasses Volk. Wenn du dir auch die Areale anguckst, wie weitläufig die waren, was da mal aufgebaut ist. Und selbst das, was noch steht, ist architektonisch auch schon beeindruckend. Also da kann man nichts sagen. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen, kann man gut bereisen, auch auf eigene Faust mit Mietwagen. Tolles Land, kann man sich wirklich angucken.
Ich glaube, ich würde fast genauso krass. Viel...
Ja, hätte ich auch mal Bock drauf.
Energie und Geld und Ehrgeiz aufbringen, mal im Weltraum rumzueiern. Wie zum Beispiel auch zu sehen, wie es hier wirklich vor 15.000 Jahren ausgesehen hat und wie die so eine Hochkultur ausgesehen hat. Es wäre so ultra spannend, wenn mir dann irgendwann diese Zeit gekommen ist, wenn wir die Chance hätten, Achtung festgehalten, in Kontakt mit Außerirdischen zu kommen und die hätten Geschichtsbücher über unseren Planeten, wäre das nicht.
Ich habe jetzt gedacht, du sagst einfach
irre.
Wenn die eine Zeitmaschine hätten und die mich einfach mal zurückschicken könnten. Ja, und dann hast du noch zufällig irgendwie
vom letzten
Kinderfasching dein Römerkostüm an und schon meißen die dich dahin. Und plötzlich, haben wir die Erklärung, warum der kleine, dünne Römer da reinweisen ist. Ja.
Nee, das ist mir zu risky.
Da
kamen wahrscheinlich die Village People da unten an, dann haben sie die alle da reingemeißelt.
Und ach du lieber Gott.
Die Leute, ja.
Ja, so wird es sein. Deine Mexiko-Fotos sind wahnsinnig schön, Micha, wird hier im Chat geschrieben.
Ja, danke. Ich hab die heutige Ding ist noch gar nicht rausgekommen. Das mache ich nachher noch dann.
Ja, sehr geil.
Ja. Machen wir mal weiter. Ja. Ich rufe zur Ordnung im Sitzungssaal und fahre fort mit einem Artikel von t3n.de, der da sagt, vor fast 2 Jahren stürzte ein Teil einer chinesischen Rakete auf den Mond und sorgte für Aufsehen, nicht nur bei Mischa auf dem Grundstück, sondern auch bei anderen, weil die Forscher nun der Meinung sind, dass die Rakete eine unbekannte schwere Fracht an Bord gehabt haben muss.
Genau.
Und zwar diese Annahme basiert auf dem Umstand, dass das Raumschiff 2 Krater auf dem Mond hinterlassen hat. Ursprünglich war der Flugkörper als Teil einer chinesischen Langer Marsch 3C-Rakete identifiziert worden. Aber neuere Untersuchungen, die werfen da jetzt ein paar Fragen aus. Mischa, was ist da los?
Also es ist im März 22 ist ein Teil einer chinesischen Rakete auf den Mond gestürzt. Und wie man das so macht, ist, ne, ich meine, du siehst es ja schon vorher, da taumelt was in Richtung Mond, dann berechnen die, es schlägt da auf und es passiert dann und dann und dann gucken die, ob ihre Berechnungen passen. Und was denen dann aufgefallen ist, dass die Rakete sich nicht so verhalten hat, wie sich eine Rakete normal verhält, sondern dass die anscheinend auf der einen Seite, also es ist wohl ein Teilstück gewesen von der Rakete, eine relativ schwere Fracht hatte, was die Rakete ins Taumeln gebracht hat. Und die ist eben nicht senkrecht eingeschlagen, sondern so leicht waagrecht. Erst das eine Ende und dann ist das andere so zur Seite gekippt. Und das hat dann 2 Einschlagkrater hinterlassen. Ein Doppelkrater von 29 Meter Breite, haben sie gesagt. Das ist, die haben Wahnsinn. Sie als Teil dieser langen Marsch 3C-Rakete identifiziert. Die ist 2014, glaube ich, von so einer chinesischen Mondmission gestartet. Und ja, mehr weiß jetzt nicht, was sich tatsächlich in der Rakete befunden hat. Man spekuliert jetzt, dass da irgendwas ist. Ne? Wenn ich das nächste Mal oben bin, fahre ich mal vorbei, guck mal rein. Aber es ist wohl eine ungewöhnliche Lastverteilung für eine Rakete. Also man vermutet, dass vielleicht irgendwelche Messgeräte irgendwie drin waren oder irgendein Satellit, den sie eigentlich ablassen wollten, der sich nie gelöst hat oder irgendwie sowas in der Art. Also es ist auf jeden Fall komisch, dass eine Endstufe oder eine abgeworfene Raketenstufe so eine komische Gewichtsverteilung hat. Und das ist jetzt ja, relativ mysteriös. Und die Rätsel halt jetzt, was könnte das sein?
Paul, was meinst du?
Klingt für mich ein bisschen nach Politik. Also so, was macht das chinesische Raumfahrtprogramm, was macht das europäische, was macht das russische? Ich glaube, da ist auch...
Was macht das bayerische?
Was macht das bayerische? Da ist, glaube ich, auf der Zielgeraden zu dem Event, auf das wir alle irgendwie so ein bisschen warten, nämlich, dass es dann irgendwann mal soweit ist und wir in Kontakt treten. Ist ja auch immer noch so ein bisschen das Ziel, vorher zu gucken, okay, werden wir eine Planet-Level-One-Zivilisation. Also heißt, kein Krieg mehr auf dem Planeten, wir haben Bock auf unser Planet und machen nicht kaputt, wir kommen alle miteinander klar und solche Geschichten. Und das Problem, was glaube ich...
Sieht so ja gerade ein bisschen suboptimal
ÖPNV,
aus.
Was so die hehren Ziele sind, ja. Deutschland-Ticket für 9 Euro wieder. Wenn wir das dann wieder alles haben, sind wir eine Level-One-Zivilisation.
Und mal abgesehen von den politischen Szenarien, die quasi auf unsere Erdoberfläche und unseren News so ein bisschen mit albern, scheint sich herauszukristallisieren, dass zumindest auch in dem Hausaufgabenvideo, was ich geschickt habe, dass es dann neben teilweise guten Zusammenarbeiten auf, sagen wir mal, globaler Ebene, also die chinesischen Raumfahrtgesellschaften und so und die amerikanischen und die europäischen, dass die in gewisser Weise teilweise miteinander können, aber dass teilweise auch noch nicht miteinander können. Und es wird mit großer Sorge gesehen da oben, dass man sich da anscheinend noch nicht so ganz einig ist und man immer noch so ein bisschen Beef miteinander hat. Und wer hat den größeren und wer wird dann am Ende die Hauptzentrale führen? Sind es die Amerikaner, sind es dann die Chinesen? Also mal unabhängig davon, ob das jetzt schon gang und gäbe ist, es würde ja früher oder später ein Thema werden. Ja? Wer hat den internationalen Hauptbahnhof?
Ja.
Wenn ihr versteht, Monopoly, was ich meine.
Ja.
Wem gehört er?
Markus.
Und, Doktor.
Doktor, Entschuldigung.
Und ja. Ich glaube, in diesem Artikel wird so ein bisschen das Thema herangekitzelt, habe ich so das Gefühl, auf verschiedene Ebenen. Das ist meine Meinung.
Ja, es ist natürlich so, dass sich diese ganzen
sehr interessant.
Space Agencies jetzt
interessante Theorie
schon so ein bisschen gut miteinander stellen. Ne? Also so ab und zu auf der ISS ist ja dann auch so, aus jeder Nationalität mal einer dabei und jeder darf mal hin und jeder kann dann mal Experimente machen und die sind sich dann auch alle grün. Aber ich glaube, hintenrum hat auch jeder sein Raumfahrtprogramm, um dann vielleicht der Erste zu sein, wenn es darum geht, dass man sagt, ja wirklich, ach jetzt, ne, jetzt haben wir auf dem Mond irgendwie es geschafft, da können wir jetzt irgendwie ein großes Ziel, weiß ich nicht, Methan, irgendwas abbauen, um es als Energielieferant auf die Erde zu bringen oder sonst irgendwas. Sobald es dann darum geht, das wieder kommerziell auszubeuten, ist, glaube ich, die Freundschaft dann wieder vorbei.
Genau.
Und dann ist natürlich jeder froh,
ist wenn aber
er
auch
der
interessant.
Erste ist.
Ja, ist interessant, dass sie dann heute irgendwie beschlossen haben, irgendwie von diesem UN-Klimarat, dass sie da irgendwie so Schlupflöcher für Gas offen gelassen haben. Jetzt kommst du mit der Methanabbohrung und ich habe heute Mittag noch gelesen, gibt es Gas auf dem Mond? So, während andere wiederum sagen, der Mond ist hohl.
Wer weiß es nicht, ja. Vielleicht ist er auch hohl, weil sich Gas drin befindet. Wer weiß es nicht. Ja, vielleicht ist es ein großer Gasballon. Vielleicht werden wir es noch rausfinden. Es wäre schön, wenn wir das Mysterium noch zu meiner Lebzeit irgendwie klären würden.
Käse.
Fände ich ganz gut. Ja, aus Käse. Das wäre natürlich auch gut. Aber auch ein Käse hat Löcher. Ist dann auch nicht ganz massiv.
Okay. Oh Mann.
Was mich da wundert, ist, dass wir zum Beispiel
diesen
Aufschlag der Rakete, dass man dieses Dong nicht analysiert hat. Oder vielleicht hat man das, aber man schreibt halt nichts drüber. Weil wir hatten ja schon mal, dass so eine Raketenendstufe auf den Mond gefallen ist. Und hatte da tatsächlich, oder zweimal, ein unerwartetes also Geräusch, also sagen wir mal, ist ja keine Atmosphäre, das ist kein Geräusch
Schwingen.
In dem Sinn, aber das, die Schwingung, die das ausgelöst hat, waren anders, als man es erwartet hat. Ne? Also das ist ja tatsächlich anscheinend offiziell Bekannten zugegeben gewesen, aber man hat da jetzt irgendwie zumindest noch keine weitreichenderen Schlussfolgerungen draus gezogen. Aber es ist natürlich jetzt auch die Frage, der Mond ist schon ein Riesending. Ne? Wenn der hohl ist und du sagst, da fällt irgendwas drauf und es macht dann so ein Riesendong wie...
Klong.
Wie, oder ein Klong. Oder Ding-Dang-Dong, wer weiß es nicht. Aber wie dünn müsste dann diese Oberfläche sein, dass es da wirklich diesen Effekt gibt. Weißt du, also so... Hast ja, auch,
ja, aber wenn's wenn
ein Resonanzkörper dick genug ist, dann funktioniert der Anime dann. Wer weiß
ja,
es nicht.
Ja, wem sagst du das? Ja, wem sagst du das mit dem dicken Resonanzkörper? Machen wir mal weiter.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Am 27. Mai 2023, wir gehen jetzt ein bisschen zurück, da registrierte das Teleskop Array Observatorium in Utah ein seltenes Ereignis, nämlich ein extrem hochenergetisches Teilchen aus dem Weltraum traf die Erde. Und solche Teilchen, das sind meist Protonen oder Atomkerne, du wirst wahrscheinlich eher wissen, um was es da geht, Micha, entstehen in den energiereichsten Phänomen des Universums. Und das entdeckte Teilchen hatte eine Energie von, habe ich noch nie gehört, 244 Exalektronenvolt, was es zu einem der energiereichsten je beobachteten Teilchen macht. Und das Forschungsteam, das nutzte jetzt dieses Teleskop, um das Teilchen zu messen. Aber die genaue Herkunft, die ist unbekannt. Und die Forscher vermuten, dass es entweder stärker vom Magnetfeld der Milchstraße beeinflusst wurde als angenommen oder von einem bisher unbekannten astronomischen Objekt stammt. Klammer auf, A.W. Loeb wird darüber bestimmt bald ein Buch schreiben. Klammer zu. Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss über Rätsel dieses hochenergetischen Teilchens geben. Sau interessant. Das heißt, da kam ein Strahl irgendwie auf uns und der hat so viel Energie dagelassen, wie deine unendliche Powerbank in einer Millisekunde auflädt.
Hätte mein Handy mal aufladen können, ja. Also ein Elektronvolt ist die Ladung eines Elektrons. Ne? Und wenn du halt dann irgendwie zig extra Millionen, weiß ich nicht was, Elektronvolt hast, ist es halt zigmal die Ladung eines Elektrons. Aber ich kann dir jetzt auch nicht sagen, inwiefern das jetzt viel ist oder nicht. Aber man hat es gemessen und man kann den Ursprung jetzt noch nicht so wirklich zurückverfolgen. Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Also ich habe die News vorher auch nicht gelesen.
Nee.
Die kann also ich nicht.
Ja.
Die News habe ich gehört.
Ja, man kann es nicht.
Kam so ein bisschen quer rein, weil es ja doch irgendwie bei den meisten Gerätschaften der NASA, EASA und so weiter und so fort, was die Atmosphäre angeht und es drumherum angeht, sich ein bisschen was anscheinend verändert, wenn es um diese ganzen elektronische Schwingung und, Achtung, Micha, Frequenz.
Die Frequenz.
geht. Und was da, glaube ich, so ein bisschen aufgefangen werden soll, ist die Tatsache, dass sich global da was verändert. Und das kam jetzt mit so einem News, mit so einem Strahl und es ist so einmal so ein Ding und so. Ich glaube, dass sich das in der nächsten Zeit einfach generell ganz insgesamt quasi verändern wird. Und um das Fußvolk ein bisschen entspannt zu machen, haut man da mal so eine Newszeile raus, auf die man das dann alles so ein bisschen umwälzen kann. Naja, da gab es ja mal den Strahl und das ist ja alles
viel. Das ist jetzt aber natürlich keine News, die das Fußvolk erreicht. Also ich sag mal so, den Bild-Zeitungsleser hast du damit jetzt weder verunsichert noch beruhigt.
Ja, ich sage jetzt mal, dass
die Meldung
stammt tatsächlich von der Springer-Presse.
Ja.
Aber also von der Welt
doch, an der höchsten. Das kommt aus der Bild.
Aus der Bild?
Nein, das ist Springer-Presse, bild.de, ja.
Oh, okay, siehst du mal, kein Wunder, dass ich die News vorhin nicht
gesehen habe. Hier tut sich auf jeden Fall was. Was genau, kann ich jetzt persönlich auch nicht so ganz genau erklären, aber es hat natürlich mit dem wunderschönen Wort zu tun, das auf das Mischa Total steht und was auch gleichzeitig anscheinend halt auch mit der ganzen Bewusstseinsgeschichte der Menschheit zu tun hat, worauf ich aber jetzt nicht direkt eingehen möchte, weil das würde jetzt hier den kompletten Rahmen sprengen. Aber es tut sich insgesamt was auf unserem Planeten, um unseren Planeten, in unserem Sonnensystem, mit allen Planeten gleichzeitig. Es klingt so ein bisschen nach, wir erreichen energetisch gesehen eventuell neue höhere Ebene. Was schon wieder so ein bisschen konfus klingt. Deshalb lassen wir das Thema so ein bisschen, aber.
Es ist ausgewürfelte Schwurbler-Latein.
Genau.
So, was haben wir heute? Wir haben Frequenz, wir haben höhere Ebene, Next Level und dann kommt noch Strahlen und Energie mit dazu. Ja, ich meine, was sind das immer für Strahlen, die da auf der Erde irgendwie empfangen werden? Ne? Meistens ist es so, irgendwo fällt so ein Stern in sich zusammen und dann explodiert vielleicht irgendwas und der schickt dann halt aufgrund einer riesenhaften Explosion so eine Elektronenwelle durchs All und die batscht dann halt auch mal auf die Erde, die batscht auf jeden anderen Planeten und fliegt danach weiter. Aber wir haben das gemessen. Also
vielleicht haben aber auch Markus und Nena auf dem Mond gesessen, haben kleine Taschenlampe brennen, das neue Video gedreht und dann kam aus Versehen der Strahl hierher und das flog halt alles auf. Man weiß es nicht. Wir sind bei 45 Minuten angelangt,
wir sind noch nicht
Jungs.
Weit gekommen.
Wir gehen jetzt von den News.
Wir haben doch noch eine wichtige News auf jeden Fall noch. Hast du doch vorhin noch angeschnitten. Denn? Ja, hier Avi Loeb sagt mal wieder, er hat...
Die habe ich nicht auf meinem Zettel.
Achso, Avi Loeb hat nämlich, die ist ganz frische News, die ist vom 22. November, die ist knapp 2 Wochen alt, oder 3 Wochen alt.
Pass auf, dass du nicht den Finger dreckig machst.
Hat Avi Loeb quasi verlauten lassen, er hat vom Meeresgrund...
ein Buch geschrieben.
Alien-Technologie quasi... hochgeholt.
Da haben wir doch drüber gesprochen.
Ja.
Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen?
Ich glaube nicht. Die letzte Folge ist doch noch nie so lange. Also,
red mal weiter.
Die News ist doch neuer als die letzte Folge. Also zumindest 2014 ist in der Erdatmosphäre ein Meteorit explodiert, dessen Überreste ins Meer gefallen sind. Und das war, ich glaube, irgendwo
aber
vor
Papua-Neuguinea. Im Oktober.
Also da hat er
im Oktober hat er schon gesagt, ich will dahin.
Genau, und das hat er jetzt gemacht. Und er hat jetzt ein riesen Magnetrechen quasi gemietet. Also es ist schon eine riesen Expedition, die unter anderem...
So Magnetangeln.
Ja, es ist quasi Magnetangeln für Fortgeschrittene. Da kann man bestimmt auch geile YouTube-Videos draus machen. In der Nähe von Papua-Neuguinea. Also ich kann es mal vorlesen. Um seine Theorie zu überprüfen, unternahm Loeb große Anstrengungen, um die Trümmer des Objekts zu bergen, das in der Nähe von Papua-Neuguinea gelandet sein müsste. Er beschaffte sich eine magnetische Harke, die unter Tausenden von Metern Wassertiefe baggern konnte. Die Expedition wurde, und jetzt kommt's, von einem Kryptowährungsmagnaten mit 1,5 Millionen US-Dollar unterstützt. Also ein anonymer Kryptowährungsmagnat.
So teuer war das aber nicht.
Nee, anscheinend nicht. Ja gut, er hat aber wahrscheinlich irgend so ein Fischkutter gechartert, da hat er die magnetische Hake dran gehängt, ist dahin und hat das Ding mal über den Meeresboden gezogen. So, und jetzt kam
an dieser
magnetischen Hake, hat er 57 Kugeln vom Meeresboden hochgezogen. Und zwar sind es anscheinend...
Und ein Fahrrad.
Ja, wahrscheinlich. Es sind auf jeden Fall 5 Kugeln, hat er jetzt schon analysiert. Und sein Wissenschaftlerteam sagt quasi, dass die Zusammensetzung...
Es waren keine Billardkugeln.
Nee, es waren keine Billardkugeln. Ich glaube, ungefähr die Größe sogar. Also so und kleiner. Also die aktuellen Wissenschaftler, die gesagt haben, oh, der hat da irgendwie... Und zwar sagen die konnten es noch nicht selbst analysieren, sagen, aber das, was er hochgezogen hat, ist höchstwahrscheinlich Kohlasche. Also irgendeine Asche, die unter hohem Druck... quasi zu so Kugeln geformt wurde am Meeresboden und die auch einen gewissen Ferritanteil noch beinhaltet, deswegen magnetisch war. Und er sagt aber nein, seine Kollegen haben das analysiert und sie bestanden zu einem Überschuss aus Beryllium, Lanthan und Uran und in einer noch nie dagewesenen Zusammensetzung für die winzigen Kugeln, so die Studie. Die Kugeln enthielten auch bizarre Eisenisotope, Versionen von Atomen, die allesamt für ihren interstellaren Ursprung sprechen. Loeb und seine Kollegen nannten diese 5 Kugeln Belau nach Beryllium, Lanthan und Uran, also B-E, L-A und U, und gingen in ihrer Interpretation noch einen Schritt weiter. Sie erklärten in ihrer Studie, dass diese möglicherweise einen außerirdischen technologischen Ursprung widerspiegeln könnten. Obwohl sie anmerkten, dass diese Behauptungen weitere Untersuchungen erfordern. Die Fragmente könnten ein Raumschiff, eine andere Zivilisation oder ein technisches Gerät sein, sagte Loeb in einem Gespräch mit CBS News. Also die moderne Wissenschaft hat nur aus der Ferne gesagt, also prinzipiell könnte das auch so quasi unter hohem Druck gepresste Kohleasche sein. Aber Loeb hält an seiner Alien-These fest, sagt, sein Team hat es soweit analysiert und die Zusammensetzung ist, muss nicht nur extraterrestrisch, sondern, Moment, ich gucke gerade nochmal, ob es wirklich ist, interstellar. Also das muss man mal vorstellen, das ist quasi nicht nur aus dem Weltraum, sondern interstellar ist ja quasi zwischen, also außerhalb unseres Sonnensystems. Ne? Also kommt von ganz weit draußen. Mhm. Also da hat Avi Loeb,
also weiter weg.
Ja, hat keine Kosten und Mühen gescheut und hat da jetzt so ein paar Kügelchen vom Meeresboden gezogen. Mal gucken, ob da noch was kommt. Also wirklich, die News war vom 22. November. Da war ich noch im Urlaub. Das haben wir letztes Mal auf jeden Fall noch nicht so weit besprochen. Vielleicht haben wir in der nächsten Folge dann schon wieder mehr Hinweise, ja, was der gute Avi dann da rausgezogen hat. Ja, ist wahrscheinlich das Buch, der Film. Das Buch und die Verfilmung, die Netflix-Serie ist alles schon am Start. Wer weiß, wer dieser verrückte, anonyme
Krypto-Millionär
ist. Das ist vielleicht auch wirklich geil, wenn du einfach so ein anonymer Milliardär bist, ja, der dann wirklich so abgefahrenen Scheiß unterstützen kann. So wie Elon Musk ohne die große Klappe, ohne die Öffentlichkeit, aber dass du dir einfach so sagst.
Ja, also dass du einfach
ich
mal sagst,
mal Bock,
dass da du, kommt einer her und
ja,
da kommt einer her und sagt, ich hab Bock, auch so wie die TikToker, Magnetangeln zu machen, nur ein bisschen größer.
Ja, wer finanziert
könntest du mir den, könntest du mir den Kutter bezahlen?
Ja.
Ja. Und dann machst du es einfach. Ja.
Also wenn
ich aber mitfahren.
Wenn ich auch Krypto-Milliardär wäre, dann bezahle ich auch den Loeb, dass er sich in Mexiko mal die Kuchen-Aliens da vornimmt. Und die dann mal auseinanderpflückt. Ich hätte dann Avi Loeb auf alles, was so ein bisschen krude erscheint. Das darfst du dann untersuchen. Und ich finanziere das dann hinten raus. Wenn die Kryptomillionen eintrudeln.
Okay.
Wenn ich mein Affen-NFT für ein paar Milliarden verkaufen kann, endlich.
Okay.
Na gut.
Alles klar.
Weiter geht's.
So, wir schließen die News. Wir machen jetzt mal mit dem Hausaufgabenthema weiter. Und hier käme jetzt eigentlich ein Jingle. Deswegen sind wir jetzt mal ganz kurz still, weil ich den danach ins Audio einbaue. Okay.
So schnell.
Paul, du hast uns tolle Hausaufgaben, ja natürlich, ich bin ja nicht doof, du hast uns tolle Hausaufgaben gebracht, wo ich dachte, wow, jetzt habe ich entweder einen epileptischen Anfall erlebt oder ich weiß nicht was. Es war sehr wild.
Ja, aber eigentlich war es doch gar nicht so wild.
Es war sehr wild. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe dieses Video auch vor anderthalb Stunden erst runtergeladen und geschaut.
Ja, es war ja auch mit, es war ja auf Englisch. Ich habe dir ja noch vorher so eine deutsche Vorausschau noch so ein bisschen mitgeschickt, ja, in die Hausaufgabe, damit man so ein bisschen reinkommt. Und ja, es wurde auch ein bisschen bildlich unterstützt, das Video, was jetzt mit Sicherheit nicht schön war, aber um einfach zu wissen, was da halt so passiert. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu, sagt, weil tatsächlich die Infos habe ich schon seit Anfang des Jahres. Also ich habe das jetzt echt bis Dezember aufgespart dazu, aber da komme ich gleich drauf, wenn ihr mir erzählt, was ihr darüber denkt und was da so ihr rausgefunden habt.
Also was es jetzt generell ging in der Hausaufgabe, es war ein Ausschnitt eines Interviews mit Dr. Michael Sella. Also von Dr. Michael Sella, der hat interviewt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, der mit Dr. Michael Sella ist quasi der
Exopolitics Today
in Amerika, genau. Hawaii, so auf der Ebene. Und er hat jemanden interviewt und das gibt es als Video, als Hausaufgabe.
Genau, und ist es dieser JP? Ich habe nie ganz kapiert,
genau,
was JP,
das ist die Abkürzung. Ist
quasi der vom Johannes Paul, der ehemalige Papst ist auferstanden, um uns von den Aliens zu erzählen.
Ein, Johannes,
JP. Okay. JP Morgan, der Typ, dem die Bank gehört.
JP Morgan.
Irgendein JP wird es auf jeden Fall gewesen sein. Der war eben
Jean-Pierre,
nennen wir ihn ab jetzt Jean-Pierre, war zu Gast bei Michael Zeller bei Exopolitics Today und hat da ganz Erstaunliches zu berichten gewusst. Und zwar hat er erzählt, dass er quasi Teil eines Teams war, das in zu einer Arche gebracht wurde. Und diese Arche ist ein, ist jetzt kein großes Holzding mit einem Haufen Tieren drauf, von jedem zwei, außer die Dinos, weil auf die hat man dann keinen Bock gehabt. Sondern die Arche ist ein großes Raumschiff, das auf dem Meeresgrund liegt. Jetzt natürlich die Frage, wenn irgendwo im Meer schon ein Raumschiff liegt, wo liegt es dann? In der langweiligen Ostsee, in der stürmischen Nordsee, vielleicht im schönen warmen Mittelmeer? Nee, natürlich liegt
Conny, sag. Bermuda-Dreieck.
Richtig.
Bermuda-Dreieck.
Es liegt natürlich im Bermuda-Dreieck.
Wo
soll es sonst liegen? Ne? Genau, und da ist der Jean-Pierre hingebracht worden. Und durfte ich dann da drin mal umgucken. Hat dann berichtet, was es da zu sehen gab, so Trainingsräume und so weiter. Genau. Also das war so, sagen wir mal, die Grundthematik des Interviews, ja.
Ja, aber das wurde ja jetzt tatsächlich auch relativ ausführlich auch ausgeschmückt. Der kommt ja jetzt, wie du schon gesagt hast, alles drin vor. Das Bermuda-Dreieck habe ich da mal rausgeholt. Jetzt kommt, da kommen auch die TR3B,
das
T3. Das schwarze Dreieck-Dinge, von dem man ja eventuell meinte, sie hätten unser Militär hergebastelt. Dann kommen da die Zusammensetzung, von dem ich vorhin schon angedeutet habe, dass die Chinesen und auch die Amerikaner, also die verschiedenen militärischen Bereiche, die US-Armee und wie das bei China heißt, weiß ich jetzt tatsächlich nicht auswendig, aber dass die anscheinend sich irgendwie zusammenraufen und dann zusammen da runtergehen, nehmen noch ein paar Mexikaner mit anscheinend und da unten dann halt spannende Sachen rausfinden. Jetzt muss man natürlich wissen, JP ist in gewisser Weise auch ein Whistleblower, der auf der Ebene agiert, wo er sagt, er gehört zu dem militärischen Bereich, der den Amerikanern zugesprochen wird, welche Agency und welches Level und so weiter und so fort, können wir nochmal drauf eingehen. Aber im Prinzip ist er so eine Art Begleitschutz. Das heißt, er wird immer wieder kontaktiert, wenn es da wieder irgendwelche Wissenschaftler hingebracht werden sollen, Archäologen hingebracht werden sollen. Und er ist sozusagen der Bodyguard und der Begleitschutz für diese, in Anführungszeichen, Leute, die da anscheinend forschen wollen. Und er hat beschrieben, wie er dann quasi vom Militärstützpunkt mit mehreren Leuten, also auch noch mit weiteren Soldaten, aber auch mit weiteren Forschern, in so ein Osprey reinsetzt. Das ist diese
guten Osprey, diese quasi Flugzeug-Helikopter-Mischung, ne? Diese Senkrechtstarter-Flugzeuge mit diesen zwei Propellern.
Richtig,
gibt's auch,
geil.
Gibt es auch eine lustige Anekdote dazu, hatte Lego mal rausgebracht als Lego-Technik-Modell. Und musste dann hinterher wieder einstampfen, weil es ein Kriegsgerät war. Und sich Lego ja verpflichtet hat, keine Kriegsgeräte rauszubringen. Die hatten das als quasi getarnt als Rettungshubschrauber. Es gab aber nie so eine Rettungsversion von dem Osprey, sondern es war ein immer Militärhubschrauber. Und dann mussten sie einstellen. Das ist eins der begehrtesten und teuersten Lego-Technik-Modelle. Falls ihr da zufällig einen gekauft habt und der ist zufällig noch original verpackt und ihr wisst,
wie heißt das?
Osprey. Osprey, glaube ich.
Ich glaube schon, ja. Ja. Und der ist jetzt kein Geheimnis, der Hubschrauber, der ist ja allgemein bringt schnell, zuverlässig eine gewisse Masse gut von A nach B mit dem zusätzlichen Gimmick, dass er halt senkrecht hoch und runter kann und keine Landebahn braucht.
Genau, ich glaube, er kann sogar auf der Stelle schweben. Ne?
Genau, es ist eine Mischung aus Hubschrauber und Flugzeug. So, das ist alles noch keine Alien-Technologie, aber es gibt anscheinend in der Nähe vom Bermuda-Dreieck dort eine Plattform. Eine etwas größere, die dahin gebastelt wurde. Dort landet dann das Ding. Und von dort aus hat er ja ganz spannende Sachen beobachtet, weil da ist ja nicht nur ein Helikopter gelandet, sondern es ist auch so ein dreieckiges TR-3B rumgestanden.
Natürlich.
Leute ein- und ausgestiegen. Und um den Gipfel noch vollkommen anzuheizen, hat ein Staat beobachtet, während dieses Ding quasi dann wie aus dem Film, ja, Schwerkraft AD, abdüst Richtung wohin?
Gesagt, kam direkt der Überschallknall, hat er gemeint. Ne? Also,
es hat dann,
auf jeden Fall gedröhnt in den Ohren, wahrscheinlich,
ja, nach, das Ding
ab los ist. Zum,
ja, unter Wasser, oder?
Jetzt nach
zum,
oben.
Zum Mond. Ich habe gedacht, das wäre das Transportding gewesen in diese Arche rein. Dann habe ich das schon verstanden.
Ja, da gab es verschiedene Versionen.
Nee, da gab es andere, ja, genau.
Genau.
Also, soweit ich das verstanden habe, gab es dann noch andere. Es gab Regenflugverkehr, sagen wir mal so. Ja,
also das ist auf jeden Fall
relativ schnellen los, Flugverkehr.
Ja. Und halt auch so ein
da war auf jeden Fall
Hightech Elevator, der Aufzug, der quasi auch nach unten ging. Ja.
Ja, ein Abzug quasi.
Dass wir uns, Micha, ausführlich über Drucksysteme unterhalten müssen, dass ein Aufzug da runterfährt in weiß ich wie viel Kilometer Tiefe.
Also ich habe mal geguckt, das Bermuda-Dreieck, muss man sagen, ist ein sehr großes Gebiet. Ne? Also wenn man sich jetzt so die Weltkarte mal vorstellt, von, ich sag mal, dem Südzipfel von Florida, Miami da sowas, runter nach Also quer rüber nach Puerto Rico.
Bermuda.
Und runter eben nach Bermuda. Und dieses Dreieck, es ist schon ein relativ großes Gebiet. Muss ich auch sagen, bin ich ja auch, als wir nach Mexiko geflogen sind, drüber geflogen und zurück, haben es gar nie gemerkt. Ne? War gar nichts. Hat mich Glück gehabt. Ja,
ja, aber man muss
tatsächlich
sagen,
eine der viel beflogen, also mit am häufigsten beflogenen Route.
Das stimmt, da ist ein bisschen was los, flugverkehrstechnisch, ja. Aber es ist ja auch einigermaßen viel passiert in der History, in der Ecke, also beziehungsweise in dem Dreieck.
Ja, aber kein Condor, Lufthansa und Co-Pilot irgendwie mal was gesagt, dass da jetzt ein Fahrstuhl ist.
Nein.
Und ich halt meine,
man muss doch auch, wenn man aus dem
Fenster... Es siehst du von da oben, nee. Das ist ganz
nee, du darfst da nicht drüber fliegen, Conny, müssen wir mal ganz klar so sagen. Also mit Sicherheit ein militärisches Sperrgebiet,
also,
bei dem kein Condor im Tiefflug mal kurz winkt und sagt, guck mal, da ist ein Dreieck und lass uns mal den Aufzug unternehmen. Fische gucken.
Das Bermuda-Dreieck an sich ist ja eh schon ein relativ schwammiger Begriff. Also es ist jetzt nicht so, dass auf dem Meer da irgendwo einer eine Linie eingezogen hätte und jetzt gesagt hat, ab da geht es beim Bermuda-Dreieck los. Ich habe mal geguckt, also die, weil du vorhin gefragt hast, die Tiefe, also die im Bermuda-Dreieck, die Meerestiefen sind eigentlich relativ moderat, zwischen 300 und 2000 Meter. Also du hast schlimmstenfalls 200 Bar, aber wenn du da eine Aufzugsröhre runterkonstruierst, die musst du schon ein bisschen dicker machen, dass dein Aufzug nie unten dann einfach stecken bleibt und vom Druck zerquetscht wird. Wenn tatsächlich dieses Mutterschiff da ganz unten liegt.
Also, zusammengefasst, da ist ein militärisches Sperrgebiet, da eiern die hin, da wurde eine Plattform hingestellt, als festgestellt wurde, da unten liegt ein Raumschiff, ein riesiges Mutterschiff unter Wasser. Und das soll jetzt im Begleitschutz von JP mit Wissenschaftlern, Archäologen schon seit mehreren Jahren durchforscht werden. Und Er berichtet halt, also hört es ja auch in dem Interview, ist er so ein typischer Army-Typ mit relativ einfachen Englischkenntnissen, der einfach halt nur erzählt, was er halt so da so feststellt, ja, und er hat jetzt eigentlich auch keinen spezielleren Forschungsauftrag, aber er kriegt halt sehr viel mit und er hat verschiedene Sachen zu erzählen, die er erzählen darf. Und zwar absichtlich, also jetzt anscheinend mit Zulassung einer höheren Instanz, so beschreibt er das, das war jetzt nicht in dem Interview zu hören.
Aber warum anonymisiert er sich dann, wenn er es doch darf? Also wenn er jetzt wirklich nichts erzählt.
Eigenschutz.
Ja, hätte ich jetzt auch mal gesagt. Aber ich gebe schon dem Micha recht, es ist so ein bisschen sowas dazwischen.
Dann hat es wieder Geschmäckle, ne? Also bald eine...
Es hat Geschmäckle, ich wollte es gerade sagen, es hat Geschmäckle.
Das Geschmäckle wird noch viel krasser. Also er geht da runter und berichtet von, zumindest was er beurteilen kann, halt auch von altertümlichen Schriftzeichen, ja, die auch so in diese Maya-Geschichte, Mexiko-Geschichte, ägyptische Geschichte, sag ich mal, von der Tendenz her geht. Dann berichtet er halt auch von einer ganz krassen Atmosphäre und damit meine ich jetzt nicht so die physikalische, sondern einfach, wie man sich da unten anscheinend drin fühlt, muss einfach ein ganz anderes Erlebnis sein. Und
naja, ganz ehrlich, wann haben die da das letzte Mal gelüftet? Ne? Also dann kannst du ja mal nicht das Fenster, kannst du ja mal nicht das Fenster auf Kipp machen. Ne? Jetzt kommst du als Allmann da unten rein. Nee,
natürlich nicht.
Willst du erstmal 5 Minuten Stoßlüften? Ist nicht. Ne? Wer weiß, das Ding liegt seit wie viel 1000 Jahren da unten. Da ist schon ordentlicher Mock. Also ist natürlich die Frage, egal wie oft da Leute unten waren, irgendwann ist da auch mal die Luft zu Ende. Aber, ne? Wie bringst du da neue Luft rein? Haben die da Sauerstoffflaschen mit runtergenommen? In der Tiefe schwierig. Also.
Ja, ein Schlauch.
Ja, man muss schon festhalten,
das ist ein Schlauch,
dass die mit Sicherheit spezielle Anzüge.
Paul.
Ja?
Ja, natürlich haben die bestätigt, garantiert. Also, hier geht es im Chat wird gesagt, es soll über den Great Lakes auch so ein Michigan, das Michigan-Dreieck geben, da soll es ja angeblich auch so abgeben in Michigan. Das gibt ja auch das Alaska-Dreieck.
Ja, und es gibt das Drachendreieck in China. Mal davon abgesehen,
ich kenne das Seligenstädter Dreieck. Bin ich immer froh, wenn ich schon vorbei bin.
Das ist endlich wieder frei.
Ja, und dann nicht weggebeamt wurde.
Ist frei jetzt, ja. Sehr gut.
Ja.
Nee, also, man muss ja sagen, er berichtet dann ja auch, dass unten in diesem Mutterschiff ja auch Trainingsräume drin sind. Ne? Also er beschreibt das so ein bisschen wie so ein Tomb Raider-Tutorial, dass das Übungsräume sind, die verschieden hohe Level haben, und wenn du erst durch den einen durchkommst, dann darfst du in den nächsten rein und so. Er hat jetzt nie genauer ausgeführt, was da trainiert wird, aber naja, wenn da so ein paar Marines so vor sich hin schwitzen, dann ist die Atmosphäre da unten wahrscheinlich, ich sag mal, leicht feucht, also, kann ich mir vorstellen.
Ich sag mal, das, die Hausaufgabe, die ich euch so ein bisschen gegeben habe, die ist noch relativ entspannt.
Ja. Nein, vielen Dank.
Lieber Gott.
Wir werden in 2024 definitiv noch mehr von ähnlichen Berichten oder Interviews durchgehen.
Okay.
Denn, also, was ich erstmal festhalten wollte, er behauptet oder er stellt auch so ein bisschen.
Also, das heißt, wir machen 2024 weiter, ja?
Also ich hätte was Stoff. Dagegen?
Ja.
Und alle sind still. Ja. Und alle sind still.
Lass mich mal kurz in meinen Kalender gucken. Ja, ich habe Zeit. Ist machbar.
Ja, würde mich zumindest freuen. Aber was ich damit sagen will, ist,
klar, machen wir weiter.
Er hat halt auch davon erzählt, dass da halt bestimmte Sachen vorhanden sind oder Wirkungsweisen vorhanden sind, die anscheinend mit unter anderem Ursache dafür waren, dass es halt viele verschwundene Schiffe, verschwundene Flugzeuge, komische Situationen über dem Bermuda-Dreieck gab, die anscheinend halt mit dieser, Achtung, zum einen Arche, die da unten ist, also wir sprechen von diesem riesen Raumschiff, als auch mit einer, und die sei wohl direkt nebendran, unterirdischen, von Aliens bewohnten Stadt.
Atlantis, glaube ich, ist auch mal gefallen, oder? Kann das sein? Irgendwie so? Also, dass wir so mal alles drin haben.
Das so mythisch damit in Verbindung gebracht wird, ne?
Aber ist es nicht so, dass dieses Bermuda-Dreieck, dass dieser Bermuda-Dreieck-Mythos eigentlich schon längst widerlegt wurde? Es ist schon, da gab es, warte mal, ich hatte nämlich vorhin auch so ein bisschen gegoogelt.
Du kannst ja nochmal.
Es kam bereits 1980 ein Buch raus, das quasi, hier, The Bermuda.
Von Avi Loeb.
Nee, von Lawrence Kusche oder Kusky, je nachdem, wie wir den ausspricht.
Ich kenne das Buch.
Ich kenne das Buch. Also
ja,
da geht es dann
eine. Ich kenne das Buch.
Also man hat ja auch.
Erzähl mal. Wir haben einer. Ich komm gar nicht gegen euch
an.
Nein,
ich hab doch gesagt, erzähl mal.
Wir haben da schon eine Folge gemacht über das Bermuda, also mit Aktenzeichen und so. Aber das ist wirklich ein interessantes Buch.
Ja, also ich glaube es, weil er einerseits natürlich probiert, da wohl physikalische Ansätze zu finden. Also ich meine, da gab es ja im Laufe der Jahre und Jahrzehnte immer wieder neue Erklärungsversuche, ne, was da irgendwie verantwortlich sein könnte. Ich glaube, die letzte aktuelle Theorie ist dieses Methaneis, was sich quasi schlagartig löst und dann so einer großen Blase hochblubbert. Aber letzten Endes haben es jetzt auch ein paar Wissenschaftler vor gar nicht allzu langer Zeit einfach die ganzen Vorfälle mal statistisch analysiert und geguckt, gibt es da wirklich mehrere Vorfälle und ist da eine Häufung überhaupt vorhanden im Vergleich zu allen anderen Arealen und vor allem im Vergleich zum Flugverkehr? Weil man muss natürlich auch sagen, dass es da unten eine häufig frequentierte Route ist, sowohl für Schiffe als auch Boote. Also
ich, du, ganz ehrlich, ja? Ich kann auch ein Buch und schreiben, Verhältnis, indem ich, ja, im Festverhältnis des Seligenstätten-Dreieck auch wenig Stau ist im Verhältnis zu anderen Autobahnen. Aber wir wissen doch, dass da was dran ist.
Im Seligenstätten-Dreieck ist wahrscheinlich im Verhältnis zum Verkehrsaufkommen genauso hohe Unfalldichte wie auf meisten anderen Stücken der Autobahn. Ne? Aber du könntest jetzt natürlich aus dem Seligenstädter Dreieck einen Mythos machen und dann wäre natürlich da jeder Unfall gleich ein riesen Hallo. Aber
wie dem auch sei, er hat es auf jeden Fall behauptet, dass das mit in der Vergangenheit zu diesen Problemen geführt haben könnte. Also wir reden jetzt hier auch von eventuell einer Ein- und Ausflugschneise einer unterirdischen Stadt, die von einer bestimmten Alienspezies bewohnt wird und mit unter anderem diesen Rechts-vor-Links-Verkehr durch den Vortex, der da im Bermuda-Dreieck hecht, halt nicht ganz beachtet hat, wenn da gerade ein Kondor durchgerollt ist oder ein Containerschiff entlang geschwommen ist. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja, aber was ich noch dazu sagen möchte, er sagt halt auch noch zwei krasse Dinge. Also das erste ist erstmal, es ist eine von vielen Archen. Also die anderen Archen, die wir in 2024 dann noch durchgehen werden, werden gerade auch durchforscht. Und da gibt es auch welche in Europa, da gibt es welche in China, da gibt es welche im Wasser, da gibt es welche im Boden. Es gibt übrigens angeblich auch einen in der Ukraine und im Irak. Das lassen wir erstmal noch so stehen, das wird noch Thema werden. Aber es wäre natürlich spektakulär, wenn sich dann herausstellt, dass auf unserem Erdball überall verbreitet, hin und wieder diese Dinge unter Wasser befinden, die halt einfach riesig sein sollen. Ne?
Aber warum heißt es denn Arche? Sind da irgendwelche Lebensformen konserviert da drin? Oder was genau meint ihr mit Arche? Weil ansonsten, bisher hat mir immer nur so abgestürzte Mutterschiffe oder so ein Kram. Ist die Arche irgendwas anderes oder was Besonderes?
Naja, Arche ist ja schon ein biblischer Begriff.
Ja, ja.
Also ist ja schon ein biblischer Begriff, der irgendwie Sicherheit.
Jetzt hast du natürlich ein Thema angeschnitten, Sicherheit, Micha, mit dem ich jetzt jeden religiösen Menschen auf diesem Planeten mal kurz durchschütteln werde. Weil wenn eine Arche in diesem Fall als Mutterschiff bezeichnet werden würde, hätte ja auch eine andere biblische Arche eventuell nicht ein Bootchen sein können, sondern was ganz anderes damit gemeint werden sein können, indem immer jeweils zwei Objekte der jeweiligen Spezies gesammelt wurden, bevor die Welt untergeht. Ja, stellen wir uns doch mal vor, eine bestimmte, ich sage jetzt mal allgemein Alienrasse, merkt, okay, mit dem Planet geht's bergab, Eiszeit kommt. Lass uns mal schnell hier die DNA von den ganzen verschiedenen Spezies sammeln. Wir brauchen die weibliche und die männliche. Das heißt, vielleicht hat diese verbildliche Form, damit möchte ich auch keinen Zuhörer irgendwie angreifen, von wir haben da ein Holzboot, ne, und eben zwei Kängurus und zwei, du weißt schon, vielleicht hat es ja in der damaligen Zeit eine ganz andere Idee oder Übersetzung oder bildliche Vorstellung gehabt, im Sinne von, da ist ein Raumschiff, sammelt DNA, was absolut Sinn machen würde, wenn es eine höher entwickelte Spezies ist, um eventuell nach der Eiszeit wieder dafür zu sorgen, dass wieder gewisse Pflanzen und Tiere angesiedelt werden sollen. Und wäre das nicht ultra spannend, wenn die Arche Noah einfach nicht ein Schiff wäre, sondern ein Raumschiff?
Wäre natürlich cool, ja. Also es wäre zumindest überlegen, vielleicht waren die Dinge einfach nur so Materialsammler für so Zoos auf so außerirdischen Planeten, weißt du, die fliegen dann einfach dahin und so wie wir quasi aus irgendwie fernen Ländern Tiere in Frankfurter Zoo holen müssen, haben die da auch was abtransportiert. Man weiß es nicht. Aber der Begriff Arche ist quasi schon auch bewusst gewählt, meinst du? Weil er bezeichnet es ja selbst als Arche. Ne?
Ja,
okay. Das hätte ich genauso gesagt, dass das bewusst gewählt ist.
Oder ist jetzt die Frage, leben da noch?
Der Chat sagt übrigens, dass es ganz schön wild ist.
Ja, ich wollte jetzt hier auch keinen vom Stuhl raushauen. Ich habe ja gesagt, die letzte Folge vor dem Weihnachten.
Es gab mal ein Atari 2600 Spiel namens Cosmic Ark und ich habe mal die Frage gestellt in den Chat auf YouTube. Bermuda Dreieck, ist einfach nur Wasser, ist was dran oder schicken wir Avi hin, um zu schauen? 10% sagen, ist nur Wasser. 20% sagen, ist was dran. 70% möchten doch, dass wir Avi hinschicken.
Ja, auf jeden Fall.
Um nachzugucken.
Auf jeden Fall. Soll sein Kryptomilliardär da nochmal anleihen? Der kann da auch ruhig mal, also komm, wenn er da mit seiner Magnethake vor Papua-Neuguinea, ich meine, der ist wahrscheinlich ein bisschen, ne, kommst du vielleicht ein bisschen einfacher hin ans Bermuda-Dreieck, aber es sollte doch so ein Armin Löb nicht aufhalten.
Es ist so ein bisschen wie bei Hart aber fair heute Abend, die TED-Abstimmung im Publikum und so. Also es ist schon interessant, was man hier alle machen kann. Schließe die Umfrage und gebe das zurück an euch.
Also auf jeden Fall Avi Löb mal hinschicken. Also das muss man sagen. Er hat ja auch gesagt, dass quasi immer, wenn sie sich dieser Arsche genähert haben, die ein elektromagnetisches Signal weggeschickt hat. Das anscheinend sonst keine Empfangen
hat. Da kannst du mit dem elektromagnetischen Sucher.
Ja, jetzt pass auf, Mischa. Jetzt kommt noch der zweite Hammer.
Pass auf. Ja, okay.
Das wird aber auch der letzte
Frequenzverschiebung.
Hammer. Frequenzverschiebung. Nee, ja, es geht ein wenig in die Richtung. Aber nee, es ist ein bisschen. Also, ich habe ja mal in der letzten Zeit so ein bisschen darüber angesprochen, dass es eventuell sein könnte, dass wir vor nicht allzu langer Zeit, also vielleicht so vor 2, 3, 4, 5 Jahren, sagen wir mal, in unserem Sonnensystem und im Universum auf uns aufmerksam gemacht haben und jetzt ganz, ganz viele hergekommen sind, um zu checken, was hier gerade so abgeht auf Planet Erde. Ja? Und ein Name, der da gefallen ist, zum Beispiel die Galaktische Föderation, ja? Die ist jetzt da, die ist jetzt da oben, die checkt die politische Lage und so, ne? Haben wir ja schon ein bisschen drüber gebabbelt. So, und die hat aber anscheinend durch ihr Ankommen in unserem Sonnensystem, also hat die was ausgelöst anscheinend, nämlich, wenn wir mal uns darüber unterhalten, das hatten wir schon mal in einer Folge gemacht, dass angeblich die Raumschiffe, die oder die UFOs, die teilweise mit bestimmten Alien-Spezies durch die Gegend fliegen würden, in gewisser Weise eine Verbindung miteinander haben. Wir haben über lebende Raumschiffe gesprochen, also Raumschiffe, die quasi eine DNA hätten, die der angepasst ist, der halt fliegt, also der Alien-Spezies, also sprich ähnlich auch wie ein Sicherheitssystem. Ja? Also der Alien X kann auch das Raumschiff X fliegen, aber Alien Y
du
kann
bist quasi
Alien
DNA deine Maschine gekoppelt. Verschmolzen. Und die Maschine
und hast
ist nicht nur Mechanik, sondern auch, sagen wir mal, ein
bisschen
Stück weit biologische Masse, die vielleicht auch reagiert, mit der du vielleicht, wenn einer von David Cronenberg Existenz noch kennt, dich mit so einem Bioport ankoppelst. Vielleicht geht es auch direkt drahtlos. Vielleicht haben die schon so CarPlay.
Worauf ich hinaus möchte, ist, die jetzt hier da so angekommen wären und zur Galaktischen Föderation gehören könnten, unter anderem, kommen hier an, sind in der Nähe dieser Archen. Und auf einmal erwachen durch diese Ankunft und diese Präsenz, diese Archen so ein bisschen zum Leben. Also, und auf einmal denkt sich das ganze Militär hier, egal ob chinesisch, ob USA und was immer, sag mal, was blubbert denn da uneigentlich im Wasser? Was geht bei uns hier eigentlich ab? Habt ihr das auch mal auf dem Radar gesehen?
Rechte A wieder unten wieder mit seiner Hake. Was ist da los?
Das heißt, in gewisser Weise etwas, was bisher sehr lange nicht auf dem Radar war, gewinnt auf einmal an Aufmerksamkeit, wird aktiver, wird in gewisser Form auch aktiviert, so sehr, dass man eventuell davon ausgeht, dass diese Dinge irgendwann mal abheben.
Aber es ist ja
früherer oder
so
späterer Zeit. Also das müsste man sich so ein bisschen Science-Fiction-mäßig vorstellen. Eventuell kommt halt der Zeitpunkt X, in dem sich quasi gar nicht mehr verhindern lässt, dass ein gewisse größere Objekte eventuell mal über unsere Erdoberfläche irgendwann zum Aufschein kommen. Einfach nur, weil sie DNA-technisch verbunden sind mit den Wesen, die eventuell hierher gekommen sind und die vor anscheinend geraumer Zeit hier schon mal in verschiedenen alten Verwandtschaftsrubriken anscheinend hier schon mal was zu tun gehabt haben und eventuell, jetzt kommen wir schon noch der allerletzte Oberhammer, eventuell auch damit zusammenhängen, was uns menschliche Spezies angeht. Also ich spreche von der Idee, dass wir Menschen oder die Spezies Mensch unter anderem von diesen Wesen modifiziert wurden zu Homo sapiens und jetzt wieder hierher kommen, um zu gucken, was aus uns geworden ist.
Das ist so wie die Urzeitkrebse, die du mal so eine Woche lang irgendwo auf dem Fensterbrett vergisst in dem Vorhang und dann guckst du mal wieder rein und denkst, okay, jetzt hampelt noch was und er hat sich's erledigt. Ja, also das ist natürlich schon wild. Ne? Also
das ist jetzt das Wildeste, was ich heute von mir geben
Zumal ja auch er gesagt hat, dass ja quasi direkt nebendran eine Stadt ist. Ne? Also, ja. Wenn jetzt wirklich da so DNA-technisch irgendwas, das hätte ja dann wahrscheinlich schon von den Nachbarn. Achso, von der anderen Spezies.
Ja, also die haben einfach direkt. Die dürften ja jetzt nicht komplett irgendwie miteinander in Verbindung sein, weil sie vielleicht auch nicht so eine krass hochentwickelte Spezies ist, wie die, die diese riesen Archen halt auf unserem Planeten.
Weil es ist ja sonst wie wenn du aus Versehen mit deinem Keyless Go Key im Säckel zu nah an deinem Auto stehst und jemand anderen macht die Tür auf und klaut dir das Notebook raus, zum Beispiel.
Plus die Information, dass man da auch jetzt einfach nicht so reinkommt in so eine Arche. Es ist wie ein Sicherheitsmechanismus. Das heißt, da kann jetzt ein US-Militär und ein chinesisches Militär da rumkloppen mit dem Hammer und die neueste Laserpistole rausholen. Die kriegen einfach die fucking Tür nicht auf. Bis
du musst das geheime Codewort sagen.
Nein, du musst die DNA haben. Du müsstest ein Wesen herbringen, das mit der DNA des Schiffes verbunden ist und lustig.
Aber wie ist jetzt der JP da reingekommen?
Der JP ist ja genau, also es muss wohl
durch die Tür.
Ja. Naja, es muss anscheinend gewisse eine gewisse DNA-Gruppierung bei uns auf dem Planeten von Lebewesen geben, ganz normale Menschen, die anscheinend diese DNA besitzen, genommen wurden, gesagt haben, so, du kommst jetzt mal mit, du steigst mal in den Helikopter da rein, auch wenn du jetzt gerade irgendwie Flaschen ausgefahren hast zum Edeka, kommst da runter, fährst du mal da und dann stellst dich jetzt mal in die Tür, machst du mal die Tür auf. Wir
die haben eine andere DNA, die haben eine nicht-menschliche DNA, oder was?
Nee, die haben auch eine menschliche DNA, aber eine ganz spezielle, die halt mit dieser Arche in Verbindung setzt. Und man sagt, dass eine gewisse Gruppierung von Mexikanern, was auch wieder sehr, sehr spannend ist, in diesem Fall anscheinend dazu beigetragen hat, auch ein sehr, sehr urige Völker aus Mexiko, also ich spreche jetzt nicht von denen, die gerade in McDonald's arbeiten, die Mexikaner, sondern eher so halt, man hat ja dann oft auch mal so ein paar Native
quasi noch der indigene Bevölkerungsanteil eher so.
Die eventuell eine wichtige Rolle da spielen.
Ja, tut es mir ein bisschen schwer, weil das Problem ist natürlich, man weiß ja, was die DNA macht, ne? Und ich glaube, also diese vier Säuren, die du da hast, Säurebasen, die sich da zusammensetzen und im Endeffekt deine Chromosomen kodieren, ich weiß nicht, ob die noch darüber hinaus irgendeine Fähigkeit
hätten, die
an so ein Schwurbelding angrenzt.
Man müsste also, da auch mal tiefer noch forschen und vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Sachen.
Diese ganzen DNA-Begriffe in diesem ganzen Schwurbelkosmos sind auch so ein bisschen überstrapaziert. Und das ist immer da, wo du einen Begriff hast, der sich von vielen Leuten nicht mehr greifen lässt, der wird dann immer zu so einem Schlüsselbegriff, so wie Frequenz oder irdische Energien und so, da tue ich mir schon noch so ein bisschen schwer. DNA-Schloss, ich weiß es nicht. Also, wenn du jetzt gesagt hast, keine Ahnung, der hat wirklich einen physischen Schlüssel, um das Ding aufzukriegen oder irgendwas, oder er kennt die Mechanik oder so. Hätte ich ja noch eher, mit DNA tue ich mir auch immer so ein bisschen
schwer. Der hat so ein TSA-Schloss.
so ein TSA-Schlüssel habe ich übrigens. TSA 007, TSA 009.
Natürlich.
Weil mir tatsächlich auf dem letzten Flug mein Kofferschloss beschädigt wurde und es manchmal selbst mit der richtigen Kombination nie aufgeht. Deswegen habe ich mir einfach so ein paar TSA-Schlüssel besorgt. Und kann jetzt meinen Koffer immer aufmachen, egal was für eine Kombination ich eingestellt habe.
Mal davon abgesehen, in welcher Form.
Ich habe
hier
eine spannende Frage aus dem Chat.
Ja?
Oh, ja.
Ja. Und zwar ist da die Frage, also hier geht es erstmal, es fehlt halt der letzte Beweis. Bis dahin sind es Dinge, die man einfach nicht erklären kann oder will, oder ist es tatsächlich einfach nur Wasser. So, und jetzt ist die Frage, was glaubt ihr, wie nennen die Aliens die Erde? Sicher nicht Erde, oder? Die Frage habe ich mir neulich auch schon mal gestellt. Da sind wir ja auch gerade, das finde ich gerade ganz spannend, wenn wir von der Arche sprechen und von Unterwasser. Und wie sagen denn die?
Ja,
ist also das überliefert?
Ich glaube nicht, dass sie noch über so wie wir über Schallwellen kommunizieren, weil ich meine, im Weltall hast du kein Trägermedium für Schallwellen, unter Wasser wird es auch schon schwierig.
Ja, sagen ist ja so ein Oberbegriff.
Also ich meine, die sind doch bestimmt so mindmäßig connected. Und ich glaube, dass du da einfach, du kommunizierst dann schon einfach so konzeptionell. Das, was dem einen einfällt, fällt plötzlich dem anderen auch ein, dass sie sich gegenseitig vielleicht so Gedanken projizieren. Oder es ist halt, ne, die große Theorie, sowieso ein zusammenhängendes, großes, wie sagt man, Paul, helfe mal. Eine große, Mysterium? Verbundene. Nein, eine. Wie fällt mir das Wort?
Gemeinschaft?
Ja, also eine. Geistig eine Entität. Wie sagt man denn da?
Bewusstsein.
Ein, aber, ja, dass sie ein gemeinsames Bewusstsein haben. Es ist quasi nur ein großer Moloch, in dem es gar nicht so individuelles Denken mehr gibt, sondern du bist einfach Teil von diesem.
Ja, ich bringe meine Standardantwort wie immer. Das ist nicht die, machen wir in der nächsten Folge, aber ja, da gehen wir auch nochmal tiefer drauf an, aber es kommt ja auf die Alien-Spezies drauf an. Also manche, so wie wir zum Beispiel uns überlegt haben, das nennen wir Mars. Ja? Eine andere Alien-Spezies kennt diesen Planeten unter einem ganz anderen Begriff. Es hat sich dann natürlich so allgemein eventuell sowas durchgebürgert wie Terra oder Gaia oder sowas. Ich meine, diese Begriffe kommen ja auch irgendwie so ein bisschen aus diesem eher, wie sagt man denn so, ein bisschen aus diesem Sternen-Vokabular. Ne? Also
aus der Terra, Gaia.
Ja, unter anderem ja auch, und es ist anzunehmen, dass das so die typische Begrifflichkeit ist, ne? Aber so wie wir ja auch manche Sternensysteme XY Quadrat 795 irgendwie nennen, ja, haben die ja eigentlich vielleicht einen ganz anderen Begriff für die dort wohnen. Also das heißt, es ist natürlich eine Kommunikation, aber natürlich, wenn man mal irgendwie, man muss sich mal auf einen Nenner einigen. Das ist ungefähr so wie in der Musik, ja. Jeder sagt, naja, das klingt irgendwie nach Y, der nächste sagt, naja, das klingt irgendwie geil, und der nächste sagt, ne, das ist ein A-Dur. So, irgendeiner hat mal festgelegt, international, das bleibt jetzt A. Und fröhlich heißt Dur, ja. Also eine internationale Sprache, die aber nicht überall gleich vorhanden ist. Aber Sternenkarten oder auch Planetenkarten haben normalerweise schon einen Standard, der versucht wird, so weit wie möglich im Universum, im Sonnensystem zu verteilen. Aber es gibt sehr, sehr viele Planeten, die wir eigentlich ganz anders benennen, als die wahrscheinlich auf anderer Ebene genannt wird. Das wird vielleicht auch mal irgendwann noch spannend werden, wer weiß.
Melmac. Naja, ja gut, ich meine, es ist so, wie Deutschland halt auf Englisch Germany heißt, bei den anderen heißt es Alemannia. Ne, und
genau.
So,
der hat
seinen eigenen Namen. Wahrscheinlich hat dann auch jede Alien-Spezies ihre andere Bezeichnung. Es kann natürlich auch sein, vielleicht gibt es auch Alien-Spezies, die noch so ein bisschen oldschool sind und mit so Worten kommunizieren. Aber vielleicht gibt es auch einfach Alien-Spezies, die sich die Erde vorstellen. Dann hat jeder plötzlich direkt einfach das Bild, diese Erde im Kopf mit den passenden Koordinaten und dieses ganze Konzepte, alles, was dazugehört, quasi schon übertragen. Aber es wäre
Pangaea ist auch ein typischer Name dafür gewesen.
Es wäre mal so ein schön, mal so einen langen Scheit zu haben, irgendwie so lang, so Deutsch in Grey übersetzt und wieder rückwärts. Vielleicht haben die auch eine coole Sprache. Ich meine, wenn es doch Elbisch und Klingonisch schon gibt, dann könnte der langen Scheit doch auch mal sich den Greys widmen, oder?
Ja, was glaubst du, was die Forscher denn da unten machen, ne, in der Arche? Die versuchen auf jeden Fall.
Die gehen diese Trainingsräume ab.
Die gehen nicht ins Training.
Machen die Highscores da, wenn ich das richtig verstanden habe. Und sie hören auch Alien-Musik. Das hat er nämlich auch berichtet, dass da konstant irgendwelche beruhigenden Melodien im Hintergrund laufen, die dich quasi glückselig machen, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
Plus die Information, dass Archäologen,
ja, aber das klingt,
die
das
da unten waren, gesagt haben, das ist Musik, die vor sehr, sehr langer Zeit anscheinend gespielt wurde oder auch innen war. Also wie die Archäologen darauf kommen, ist natürlich für mich auch noch ein kleines Mysterium, weil es gibt ja im Prinzip keine Aufnahmen von damals. Es gibt noch Noten, die über eine längere Zeit halt übertragen wurden. Wie eine Musik klingt, die, keine Ahnung, 10.000 Jahre alt ist, würde mich persönlich natürlich auch mal interessieren.
Alien-Musik würde mich auch interessieren. Stell dir mal vor, es ist wirklich so, hochentwickelte Rasse, Megatechnik, die können alles, die können rückwärts durch die Zeit, vorwärts Purzelbaum und weiß ich nicht, was können die alles. Aber, und dann sagen die, oh, wir haben hier Musik geschaffen. Und dann wollen die sind die ganz begeistert und spielen die das vor, dann ist das so, weiß ich nicht, DJ Ötzi Burger Dance. So, weißt du, so stupides Four on the Floor und denkst dir, meine Fresse, ey, das kannst du doch nie anhören. Habt ihr schon mal irgendwie, kann ich euch mal in die klassische, ja, irgendwie sowas, wo du denkst, oh, um Gottes Willen, ey, ihr seid technologisch so weit voraus und dann kommst du mit so einem stumpfen Mist hier an. Ich zeig dir mal.
Es klingt aber auch ein bisschen sektenhaft. Was?
Der Musik, die Glückseligkeit.
Ja, also spricht, mit dieser, ja, genau. Und dann so unter Wasser und alles ist alt und finde das Glück, die Frequenzänderung und
elektromagnetische Wellen.
Genau, Avi Loeb mit so einem Teleskopstab.
Der war noch nicht da.
Das ist der Anführer. Na, das glaube ich nicht. Der war garantiert schon da. Ja. Aber das so ein bisschen strange klingt es, aber hey, wer weiß.
Ja, wer weiß vor allem, was Frage, ich...
Du hast ja eben gesagt, Germany, Alemannia. Es ist genau sowas. Manchmal frage ich mich, warum heißt Straße Straße und nicht einfach Flasche? Warum ist das hier nicht, ich nehme mal meine Straße? Ja? Also wie kommt man auf diese Wörter? Wie kommt man da drauf? Milchschaumkännchen, Niedervolt-Leuchtstoff-Röhren-Systemkombination.
Ich glaube, da gibt es schon Sprachwissenschaften und Sprachforscher, die das auf jeden Fall jetzt gut beantworten können. Ich bin jetzt keiner, aber es hat auf jeden Fall auch mit dieser Geschichte zu tun, Babylon, bei der man ja sagt, kennt die Geschichte von Babylon, dass es irgendwie zerschlagen
quasi alle Völker sich so zerstritten haben, dass sie dann mit einer unterschiedlichen Sprache gestraft wurden, damit sie nicht mehr kommunizieren können. Ne?
Genau, an einer Zeit irgendwann mal anscheinend ein sag ich mal, homogenes, zusammenhaltende Erdbevölkerung, die eine Einheit war, zerschlagen wurde und gesagt wurde, wir müssen die trennen mit Hilfe von auch Religionsarten, Kulturen plus Sprache. Aber mit Sprache kannst du halt wirklich separieren. Also das ist halt sehr, sehr wahnsinnig eigentlich. Aber ja, klar, ich meine so ein bisschen, dass die ein oder anderen Wörter nochmal mit ich bin jetzt auch kein Lateinprofi, ne? Aber dass es immer so Verwandtschaften gibt von Wörtern und dass sich über Zeit Dialekte entstehen und Veränderungen, das spüren wir ja auch in unserer heutigen Generation, dass manche Wörter weniger wichtiger werden und manche neue. Also es gibt schon erklärbare Phänomene. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte zum Schluss ist, wenn dieses, um auf Sicherheitsschloss nochmal zurückzukommen, geknackt wurde, oder ich sag mal, warum so viel investiert wurde anscheinend. Es muss ja schon eine krasse Zivilisation sein, die sowas beherrscht anscheinend, wenn das wirklich gehen würde mit Hilfe von DNA. Also es kann nicht irgendwie so ein Gray, weiß ich jetzt nicht, ob der das hinkriegen würde mit seinen Drehfingern. Wollte jetzt ja auch nicht irgendwie alienistisch sein. Aber die Frage ist, was ist drinnen? Was ist denn so Spannendes in diesen Archen drinnen, an das man anscheinend nicht einfach so ran soll, ran kann, ran darf und jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt, der mit Sicherheit jetzt auch nicht zufällig ist, anscheinend jetzt man Zugang bekommen könnte. Also das wird auf jeden Fall auch noch sehr, sehr spannend und auch noch ein bisschen Thema, was, sag ich mal, auf einer intergalaktischen Ebene wichtig sein könnte, in eine Arche reinzupacken und es zu verschließen und nach 10.000 Jahren wieder öffentlich zugänglich
zu machen. Ich packe meine Arche und nehme mit. Ein Mikrofon, mein MacBook, mein Streaming-Stick, mein Mobiltelefon,
Eine gescheite Kamera bitte noch.
Ach so, ja, die kannst du ja einpacken. Ja, also wir spielen das nächste Mal, packe meine Arche. Leute, anderthalb Stunden sind rum. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch mal kurz hier Holy Xmas und so. Und gute Rutsch und Happy New Year und was man so sagt und weil wir werden das Rätsel des Grundes auf dem Grund des Bermuda-Dreiecks in gewisser Koordinate in dem Bermuda-Dreieck, welches nicht vom ziviler Luftfahrt überflogen wird und wo nicht Avi Loeb mit einer Magnetkralle durchgräbt, nicht ergründen. Jetzt sagt der Paul, wir werden es ergründen.
Machen
wir
aber erst in der nächsten Folge.
Es gibt doch keine No-Fly-Zone über dem Bermuda-Dreieck. Kannst doch drüber fliegen, wie du willst.
Nee, gibt's nicht.
Ja.
Gibt's nicht, gibt's wirklich nicht. Paul hat eben gesagt, es gibt eine militärische Sicherheit, ich habe ihn nicht gefunden.
Nee. Also ich habe tatsächlich auch danach gegoogelt, ob es da irgendeinen Begriff, vielleicht ist was inoffiziell.
Außer es ist der Korridor, wo es direkt nach Bermuda geht, wo du mit dem Koffer aussteigst und dann
ja, also deine wir Millionchen werden in aller Ausführlichkeit noch darauf eingehen, dass es nicht nur dort eine gewisse Zone gibt, die jetzt ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist und was auch da drin ist in diesen Archen und warum es eventuell im nächsten Jahr oder in den nächsten 5 Jahren von Bedeutung sein könnte. Schauen wir mal.
In den nächsten 5 Jahren, okay, das ist sehr absehbar.
Ich wollte jetzt nicht wieder irgendeine Zahl sagen. Ja,
ich
kann mich damit bitte nicht fest.
Yeah. 2028, ja. Dezember 2028,
ich,
bis
ich
dann.
Ich formuliere es mal so, vor 10 Jahren wurde noch nicht danach gegraben und gebuddelt und die Dinge entdeckt, sondern sie werden jetzt gerade.
Hast du noch keine Kryptomilliardäre gehabt, die aus Langeweile so Dinge finanzieren. Aber gut. Es wäre ja schön, wenn was rauskommt. Also ich hätte ja nichts dagegen, wenn da wirklich mal was Handfestes bei rumkommt, ja. Fände ich schon ganz
gut. Es wäre auf jeden Fall mal spannend. Ach so.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre. True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, ansonsten kauft Merch bei Spreadshirt, Link ist irgendwo in den irgendwo bei Spotify und Instagram zu finden. Falls ihr noch eine kleine Weihnachtsgeschenk-Geschichte braucht, dürft ihr da gerne was einkaufen, könnt ihr diesen Podcast unterstützen. Ansonsten wünschen wir euch von Herzen einen schönen Weihnachtsbaum, viel gutes Essen, entspannte Geschenke, wenig Streit mit der Familie und wenn Socken, dann hoffentlich coole.
Entspannte
und,
Zeit.
Ja, was man halt so, eine entspannte
ja,
Zeit. Wir hören uns und sehen uns, warte Paul, ich bin gleich fertig, mach gerade meinen Markus-Lanz-Moment. Wir hören und sehen uns dann Mitte Januar wieder und ich würde sagen, ich übergebe jetzt nochmal an euch, bevor die Kamera gleich zurückfährt, das ZDF-Logo hochkommt und
Nee, ich glaube, was bei so einer Jubiläumsfolge natürlich auch mal gesagt werden muss, ist natürlich ein riesengroßes Dankeschön. Also ja. an die
Community,
also erstmal an jeden einzelnen Hörer da draußen und auch an die natürlich, die uns unterstützt haben in der letzten Zeit. Ja, wir haben ja auch coole Geschenke bekommen. Wir haben ja auch Leute, die hin und wieder mal was Cooles für uns zeichnen und mal Werbung machen und Logos und hier. Das sind Menschen, ohne die das jetzt auch nicht alles so einfach für uns laufen würde und die das echt auch uns einfach unerwartet immer wieder geholfen haben und uns natürlich unterstützen. An diese Stelle wäre, glaube ich, bei der 50. Folge ein großes Dankeschön zu sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Das stimmt allerdings, da hast du vollkommen recht.
Danke und Respekt an die Community.
Ich finde auch,
und auch wirklich
seit 3 Jahren folgt ihr uns.
Ja, das ist schon Zeit.
Also es sind wirklich sehr viele korrekte Leute, ja. Auch bei uns auf dem Discord echt nur coole Leute, auch jetzt hier im Chat. Ich habe jetzt endlich den Chat entdeckt, wo hier der Chat ist. Ja.
Ich habe auch welche gebraucht, den Button da gefunden habe.
Was Discord betrifft, vielen Dank an die Missy, die da wunderbare Arbeit leistet. Und das alles irgendwie immer die das alles wirklich ganz, ganz, ganz toll leitet. Und ey, wir sind seit 2019 am Start. Wir haben eine unfassbare Reise hier mit euch gemacht. Und wir wissen gar nicht, also wer hätte denn von uns drei Hanseln gedacht, dass wir jetzt mal hier so weit und groß gekommen sind in unserer Nische, wo wir uns bewegen. Ich finde es immer wieder eine ganz tolle Geschichte und ich bin ganz oft auch ein bisschen rührig, wenn ich die Dinge lese. Wir antworten nicht immer schnell, das weiß ich auch, und aber wir versuchen immer jedem gleich zu antworten, zumindest relativ schnell. Manchmal dauert es halt ein bisschen, aber es ist einfach, es kommt alles an und ihr seid alle in unseren Herzen.
Ja, ihr kriegt von uns auf jeden Fall 2 Daumen hoch. Ne? Für alle in der Community. Wenn ihr auch einen Daumen hoch für uns übrig habt, alles raushauen. Das hilft auf jeden Fall, um uns ein bisschen im Algorithmus zu pushen, egal wo, auf YouTube, auf Spotify, wo auch immer. Bringt uns jede Bewertung nach vorne, hätte ich gesagt.
Ja, dann ist Zeit für die Arche.
Ansonsten, wir singen jetzt kein Weihnachtslied für euch.
Guten Rutsch auf jeden Fall allen. Eine geruhsame Zeit. Puls runter, Füße hoch, wie ich immer sage. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Jahr.
Tschüss schön.
Ja, ihr Lieben. Tschüss. Glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Macht's gut, bis dann. Und tschüss.